Muss wissen, wer der Babo ist. Haftiabi ist der, der im Lambo und Ferrari sitzt. Saudi Arabi, Money Rich. Wissen, wer der Babo ist. Attention, mach bloß keine Haare, Kids, bevor ich komm und dir deine Nase brech. Wissen, wer der Babo ist. Immer noch derselbe Chabo Bitch, den du am Bahnhof triffst, wie er gerade Nasen snifft. Wissen, wer der Babo ist. Wissen, wer der Babo ist.
Tokat Kopf ab, Mortal Kombat. Vollkontakt à la Ong Bak. Komm ran, Opfer. Du bist Honda, ich Sagat. Nicht Link von hinten, ich hau dich von der Sacker. Wenn du Yokozuna Sumo ficke ich mit nem Pushkick. Was los, du Hurensohn, komm wieder, wenn du Luft kriegst, Pussy. Muck bloß nicht auf hier, du Rudi. Nix mit Hollywood, Frankfurt, Brudi. Du kannst Wing Chun und Kung Fu wie Bruce Lee. Kampfstil, Tunjeli, Amishiki Kudi. Magnums und Uzis durchlöcherten den Tatort Olum. Und du liegst danach dort rot rum, Straßenmorde, Tagesordnung. Lamina Kodum, es geht um schwarze Porsches mit den Magnum Motors. Vollgas, Monte Carlo, Turnana, Formula Uno, Hafti, Abi, Barbie, Straßenstar, international, Biji, Kurdistan, ich mach's auf die Babo.
Schabos wissen, wer der Babo ist. Hafti Abi ist der, der im Lambo und Ferrari sitzt. Saudi Arabi, Money Rich, wissen, wer der Babo ist. Attention, mach bloß keine Haare, Cats, bevor ich komm und dir deine Nase brech. Wissen, wer der Babo ist. Immer noch derselbe Chabo Bitch, den du am Bahnhof triffst, wie er gerade Nasen snifft. Wissen, wer der Babo ist. Wissen, wer der Babo ist. Wissen, wer der Babo ist.
So, herzlich willkommen zur Folge 34 von Channelcast. Wisst ihr denn, was der Babo ist?
Oder nein.
Wer der Babo ist?
Nein. Einen schönen guten Morgen, nein.
Ja, genau. Zunächst erstmal guten Morgen, Andreas, servus.
Morgen, Christian.
Und morgen Damian.
Moin, moin.
Ja, deswegen heute mal ein etwas ungewöhnlicher Einstieg. Ich wollte jetzt tatsächlich mal den Test machen, wie fit ihr beim Thema Jugendsprache seid.
Aha.
Vielleicht habt ihr es mitbekommen, Langscheid macht einmal im Jahr, stellen die das Jugendwort des Jahres vor.
Mhm.
Echt? Ja. Und dieses Jahr war es das Wort Babo.
Babo.
Ja, was ist der Babo? Ja, also Chabos wissen, wer der Babo ist. Also ihr wisst es nicht offensichtlich.
Nee.
Ich wusste es auch nicht, muss ich ehrlich sein. Ich weiß es jetzt natürlich mittlerweile.
Aha.
Der Babo ist der Chef.
Ach so. Ja,
also,
wo kommt Chef? Das her? Der Babo?
Keine Ahnung, ich vermute, glaube ich, eher so aus dem türkischen Bereich.
Ich kenne nur den also. Bibo von der Sesamstraße.
Ja. Und den Bilbo kenne ich noch.
Wer ist das?
Bilbo ist Bilbo Beutlin, Herr der Ringe.
Ach Gott, ja. Gut, da kenne ich mich nicht aus.
Bilbo Beutlin, ja. Also wusste keiner, wer der Babo ist. War jedenfalls hier eine kleine Parodie des Stück, was wir da eingespielt haben, auf das eigentliche Lied von der Rapgruppe Haftbefehl. Ja, vielleicht der ein oder andere auch. Und hier wurde das mal ein bisschen im Jazz- und Swing-Stil ein bisschen weitergebracht. Im letzten Jahr war übrigens das Jugendwort des Jahres YOLO.
Das kenne ich auch nicht.
muss man auch nicht. Ich kann es auch nicht. YOLO heißt, ist die Abkürzung für You Only Live Once. Lebst nur einmal und ist also eine Aufforderung, seine Chance zu nutzen und sein Leben zu genießen.
Carpe diem sozusagen.
Genau. YOLO.
Für uns alte Männer.
Ja, richtig. Und nochmal das Jahr davor war es Swag. Swag heißt, ist auch eine Abkürzung, heißt eigentlich Secretly We Are Gay, hat aber im Deutschen eine ganz andere Bedeutung und heißt dort eigentlich nur, dass man eine coole und lässige Ausstrahlung hat.
Ja. Ach so.
Du bist Swag.
Echt?
Du bist cool.
Was
du bist Swag.
Klasse.
Wahnsinn.
Ja, genau. Ja, Channelcast, der offizielle Bildungskanal für all diejenigen, die ihr Geld mit dem Verkauf von Hardware, Software und Dienstleistungen verdienen müssen, wie auch immer. Letzte Sendung im Jahr und wir haben heute ein bisschen später angefangen. Wir senden jetzt in der Früh. Wir wollten eigentlich um 10 starten, ging aber nicht ganz, weil ich glaube so um 20 vor 10 klingelte es beim Andreas an der Tür und wer stand davor? Der Stefan Tiefenthal.
Überraschungsbesuch.
Der ist zurzeit auch in München und wusste, dass wir heute nochmal eine Sendung aufzeichnen und hat uns da kurz davor besucht. Finden wir sehr, sehr nett. Also jederzeit willkommen, wer mal dazu stoßen möchte. Und ja, mit dem mussten wir jetzt natürlich noch ein bisschen quatschen, wenn er schon mal da ist. Und deswegen auch unser leicht verspäteter Start. Aber für alle, die das Real Life hören, also später hören, Für dich sollte es kein Problem sein. Hier, da wird ja schon erklärt im Chat, Barber ist abgeleitet von dem türkischen Wort Barber. Das heißt, das kann ich nicht lesen, muss jetzt wahrscheinlich auf eine andere Seite hier. Das heißt, Chef wahrscheinlich, ne? So kann ich das hier nicht lesen.
Was denn?
Na, im Chat schreibt einer.
Ja, das sagt der Jochen Zipp schreibt das gerade.
Ah ja.
Sagt, und heißt auf Deutsch Papa, also sowas wie Vater.
Papa, okay. Siehst du? Ah ja, Papa, da schreibt es ganz genau. Wunderbar. Ja, vielen Dank für die Erklärung. So, jetzt bin ich auch drin. Merkt ihr übrigens, dass in der Früh wesentlich mehr Leute hier live zuhören und im Chat sind als ja. abends? Sollte uns zu überlegen geben. Irgendwie knistert es leicht, oder? Habt ihr das auch
ein
drauf?
Bisschen,
oder?
Ja.
Ein bisschen, ja. Das ist wahrscheinlich. Ich brauche mal neue Kabel. Naja, gut, wird schon einigermaßen gehen. So, ja, dann lass uns mal schauen, was wir für heute alles auf dem Programm haben zum Jahresabschluss. Und ich denke, wir werden sicherlich auch das Jahr vielleicht noch mal ein bisschen Revue passieren lassen, was uns so aufgefallen ist. Vorbereitet sind wir jetzt nicht, wie immer, aber das machen wir einfach so.
Vorbereitungen werden bei sowas völlig überschätzt.
Ja, denke auch. Wir fangen an, genau, Posteingang gab es diesmal nichts, ist nichts zu verzeihen.
Schade.
Nichts angekommen.
Jetzt zu Weihnachten hätten wir doch eigentlich mit dem Gegenteil gerechnet, oder?
Da hätte sich,
ach was.
Da hätte sich natürlich der Blick auf unseren Wunschzettel bei Amazon mal gelohnt, ne?
Posteingang ist völlig überbewertet.
Ist das jetzt dein Standardspruch für alle Themen heute, oder?
Standardsprüche sind völlig...
Ich glaube, der Andreas will den Titel der Sendung setzen.
Ja, genau. Alles völlig überbewertet.
Ja. Wahrscheinlich liegt es daran. Ja, wir fangen an mit aktuellem und der ein oder anderen Personalie. Und im vergangenen Monat haben wir da schon ein paar Sachen, die hier passiert sind. Eine ganz aktuell, die war, glaube ich, gestern oder vorgestern, wurde es zumindest offiziell verkündet. Frank Brünte wird neuer Vertriebschef bei Also. Frank Brünte war ja bis dato Retail-Chef dort.
Genau.
Und ja, kommt eigentlich aus der Druckerecke.
Ja,
Druckerszene. Okay, Epson.
Mhm. Dann waren wir kurz bei Bechtle.
Kurz bei Bechtle als Bereichsvorstand oder Bereichsleiter, wie nennt sich das da? Damian, du kennst dich aus.
Ich weiß gar nicht, wo er da in der Hierarchie war, ganz genau, kann ich gar nicht sagen.
Ich glaube irgendwie Bereichs.
Ja, es gibt Bereichsvorstände bei Bechtle, das ist unterhalb der Vorstandsebene.
Ja, ich glaube, da war das.
Kann sein.
So, jetzt ist jedenfalls offiziell, also Frank Bünte, neuer Vertriebschef bei Also.
Was haltet ihr eigentlich davon, dass es bei Also wieder einen Vertriebsleiter gibt für alles? Das in der Distribution ja irgendwie so ein bisschen außer Mode gekommen. Es wurde ja Vertriebsjob aufgeteilt auf die verschiedenen Bereiche und bei Ingram ja auch.
Ja.
Ja.
Aber bei Also zurück zum Ursprung?
Wahrscheinlich ein Stück weit davon abhängig, wie weit man Dinge synchronisieren muss oder zusammenlaufen lassen muss, Prozesse vereinheitlichen muss, etc. pp. Es gibt ja dann, wenn man einzelne Bereiche aufbaut, ganz gerne auch ein bisschen Wildwuchs, der dann auch mal sich in die eine oder andere Richtung bewegt und den man dann auch wieder mal ein bisschen einfangen will, weil es halt übergeordnet irgendwie ein bisschen problematisch ist und dann versucht, da wieder ein bisschen Struktur reinzubringen. Wäre jetzt so eine Überlegung meinerseits.
Ja, so. Ja, ich finde das auch ganz interessant, dass du sagst, ich habe in der Distribution einen, der weiß, wie der Umsatz steht.
Ja.
Und wie der hat, denke ich mal so.
Sicherlich auch eins, ja.
Wobei ich die interessante Frage eigentlich finde, wie verhalten sich die Spezialvertriebe? Weil jeder Bereich hat ja einige Spezialvertriebler. Und die Frage war dann immer, wie fange ich die ein? Gehören die zum normalen Vertrieb oder gehören die zur Business Unit? Da fehlt mir aber der Hintergrund. Da weiß ich nicht genau, wie die es gelöst haben.
Das weiß ich auch nicht. Kann ich dir auch nicht sagen. Aber das könnte ich mir, wie gesagt, vorstellen, dass das auch so für die ganzen Prozesse, Vertriebsprozesse, die dort stattfinden, dass man da halt mal wieder ein paar Sachen glatt ziehen kann, etc. Ja. pp. Und halt einen Verantwortlichen hat, der alles auch im Auge hat. Ne? Also von daher. Naja, Kollege Weiler wünschte ihm gestern viel Glück. Oh, hast du ja gleich darauf geantwortet. Braucht er das? Braucht er Glück?
Ja, jeder braucht. Erfolg, ne? Ich hatte bei meiner Formulierung, Christian, habe ich ja die Worte wohl gewählt.
Weil, die Formulierung?
Die Formulierung war, also Armin wünschte viel Glück und da fragte ich, weil er es gebrauchen wird. Aha. Und nicht, weil er es gebrauchen kann, Fragezeichen, weil Glück können wir alle gebrauchen. Mhm. Aber in dieser speziellen Situation war ja, deshalb habe ich es etwas schärfer formuliert, weil er es gebrauchen wird. Er muss es, ohne Glück geht es da gar nicht. Das war meine provozierende Frage in dieser Position. Und da hatte Armin dann ja auch dann recht schnell drauf geantwortet und hatte gesagt, ja, die Kollegen, die bei also vorher diese Vertriebsleiterfunktion hatten, die haben sich alle da ein bisschen schwer getan und sind dann nach einiger Zeit dann auch wieder ausgeschieden. Er hat dann auch ein paar Namen genannt, die habe ich jetzt gar nicht mehr so gehört. Auf dem
Thomas Radar. Kasper war ja mit einer der letzten.
Kasper, ja, Blonski hatte, glaube ich, noch erwähnt.
Ja,
Blonski, ne?
Ja. Mhm. Ja. Ja, der war aber nicht Vertriebsleiter, also nicht vergleichbare Position.
Nee, war nicht vergleichbar, ja.
Der Thorsten Seifert war das mal.
Der Thorsten, mhm.
Richtig, ja. Ganz genau.
Naja,
gibt noch
Glück kann jeder gebrauchen.
Ja, mit Sicherheit. Gibt noch eine zweite Personalie bei also, nämlich Marc Schneider verlässt also nach 25 Jahren. Oder gibt noch eine weitere Personalie, über die haben wir das letzte Mal aber schon ausführlicher gesprochen. Stefan Wahlscheid ist jetzt tatsächlich bei also angetreten. Wir wussten es ja eh als erstes. Ne?
Yes.
Wir hatten hier einen Brief zugestellt bekommen und waren gut darüber informiert. Dann Kennen hat einen neuen Deutschlandchef. War überraschend für euch?
Ich meine, der Vorgänger war ja schon lange im Board, Jeppe Franzen, ja. Ich weiß gar nicht, wie lange war, also
lang.
8 Jahre oder irgendwie sowas, also schon sehr lange. Und damit hat er wahrscheinlich die durchschnittliche Aufenthaltsdauer von Geschäftsführern in der IT-Branche schon getoppt, also lag drüber, würde ich mal vermuten.
Mhm. Seit 2006 war er Geschäftsführer.
Fast
richtig getippt.
Mhm. Und er wechselt ja, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, in der Europa-Position bei Canon.
Genau.
Insofern ist das nicht jetzt kein spektakulärer Wechsel, würde ich sagen.
Ja.
Ich weiß allerdings gar nicht, wie Ken da am Markt gerade so draußen steht. Habt ihr da irgendwelche Informationen?
Also was Druckermarkt anbelangt, kann ich ehrlich gesagt wenig dazu sagen. Das ist nicht so ein Thema, wo ich großes Augenmerk drauf richte.
Hm.
Und ich finde so insgesamt um Canon eher ein bisschen ruhiger geworden ist, so verglichen noch mit vor 10 Jahren.
Ja, der Kameramarkt, der kann doch... Also da sind sie natürlich im Profigeschäft nach wie vor eine Größe,
ja.
Aber im so Amateur-Kamerageschäft werden sie wahrscheinlich die gleichen Probleme haben wie anderen reinen Kamerahersteller auch. Ne?
Den Markt gibt es ja kaum noch.
Ja, eben.
Also das ist ja abgelöst worden
Smartphones. Durch
Smartphones etc.
Also das eins der Probleme bei Canon, das heißt eine der Sachen bei Canon ist, man hat im Bereich Drucken die Channel-Prozesse erheblich gestrafft. Hat anscheinend die Basics gemacht. Ich habe mit der Distribution ein bisschen gesprochen über Canon vor mittlerweile auch schon wieder 2 oder 3 Monaten. Mhm. Und da war die Botschaft, Canon hat erheblich Hausaufgaben gemacht. Die Distribution war total unglücklich über die Situation, dass Canon Drucker und Verbrauchsmaterialien überall billiger waren als in der Distribution.
Mhm.
Und hat dann ein bisschen Druck gemacht bei Canon. Und die haben tatsächlich die Probleme weitgehend gelöst. Und die Aussage war, Canon Channel-Geschäft macht wieder Spaß und ist auch sinnvoll.
Aha.
Allerdings ist bei Canon Kameras noch ein totales Channel-Chaos unterwegs. Man ist da auch nicht bereit, irgendwie was aufzuräumen oder die Strukturen anzupassen. Also das ist anscheinend Cowboy-Distribution.
Mhm.
Jeder, der was will, kriegt was zu dem Preis, der gerade opportun erscheint. Also wirklich sehr strukturlos. Die Distribution hatte daraufhin, das hatte man gar nicht so mitbekommen. Ich habe eine Zeit lang überhaupt keine Canon-Kameras mehr in der normalen Distribution gesehen, also bei den Großen. Und habe mal nachgefragt, und gesagt, ja, wenn die Kameras überall billiger sind als bei uns, bei Amazon und, die Kunden halten uns doch für Deppen.
Hm.
Preis ist ja auch eine Kompetenz. Wenn wir die adäquaten Preise nicht haben, dann erscheinen wir inkompetent. Das haben wir bei Canon so mal adressiert und dann haben wir gesagt, okay, dann lassen wir das halt.
Mhm.
Was jetzt draus geworden ist, weiß ich nicht.
Mhm.
Aber das ist vor ein paar Monaten so gewesen.
Oh ja.
Da war dann Canon raus aus der normalen Distribution.
Mhm. Nun gut.
Mit den Kameras, nicht mit den Druckern.
Ja.
So.
Eine weitere Personale im Bereich Distribution ist bei TechData, Jürgen Jovanovic. Jovanovic wird Sales Director bei TechData Mobile. Der kommt meines Wissens nach von NT Plus. Ne? Ja. Er war lange Zeit bei NT Plus dort als auch im Vertrieb. Und dann haben wir noch eine Personale zu Acer. Walter Deppeler wird Acer verlassen. Und der war ja auch nun mal ganz lange Zeit da. Ne?
Ja. War der nicht schon da, als wir 1995 hier oder ein CRM gegründet haben? War der doch schon in Deutschland.
Ja,
ne?
In Deutschland, ja.
Der, genau. Der war nach der Sprengung von Klaus Moos und Team, wurde Deppeler dann auch Deutschlandchef. Der war ja vorher in der Schweiz. Und ich glaube, der Deppeler ist zugekauft worden mit, wenn mich nicht alles täuscht, mit Texas Instruments. Ich glaube, der kam von Texas oder war ursprünglich Texas Instruments Travel Made Notebooks.
Das kann gut sein, ja.
Da war der mit dem Lanchi zusammen, der war das auch.
Mhm. Mhm. Du müsstest mal dein Mikro ein bisschen...
Ist das Mikro schon wieder irgendwo...
Du merkst es selber, es wird mal laut, mal leise.
Ja, das ist irgendwie... Jetzt ist es besser.
Ja, jetzt ist es besser, genau. Jetzt hast du es auch schön an der Seite. Und die letzte Personale, die wir hier aufgeschrieben haben, Rolf Mittag und Comsa trennen sich.
Ja, das finde ich ja auch überraschend.
Habe ich gar nicht mitbekommen, lese ich gerade zum ersten Mal. Ach, da hat jemand einen falschen.
Na, ich habe das ist schon ein bisschen her. Mhm. Das war vor 3 oder 4 Wochen, hat mich überrascht.
Okay.
Warum?
Weil ich den fest bei Comsa verortet hatte und der war für mich Herr Comsa sozusagen.
Mhm. Was hat er dort gemacht?
Der Marketing.
Marketing.
Okay. Stimmt das? Das habe ich jetzt so völlig ungeschützt gesagt. Ich denke ja.
Wird schon stimmen. Ja, das waren die Personalien schon der letzten 4 Wochen. Jetzt nicht allzu viel und auch nichts wirklich Spektakuläres mit dabei. Alles geht so seinen Weg. Jochen Zipp sagt, der war Geschäftsführer dort. Der Rolf Mittag.
Ja, das kann sein. War der nicht der starke Mann, ne? Nach dem, ich bring's nicht mehr auf die Reihe. Mich hat das total überrascht. Ich hatte den so fest bei Comsa verortet.
Ja, der ist auch bei Comsa gewesen. Dann war der unterhalb der, Grosse ist ja der Vorstand.
Genau.
Ja. Und dann war der halt da drunter als Geschäftsführer.
Ja.
Wer ist der Nachfolger?
Weiß ich nicht.
Weiß ich auch nicht, habe ich nicht geschaut.
Wenn es einen gibt. Ich hab diese Personale, wie gesagt, nicht verfolgt.
Ich hab nur mitgekriegt. Nee, ich hab nur mitgekriegt, dass er raus ist und war.
Nee, der Link, der hier drin ist, der leitet auf eine andere Meldung.
Oh, das ist
schlecht. Hat die Schattenredaktion gepatzt.
Ey!
Mensch.
Das gibt's ja gar nicht.
Aber wir können ja mal schnell googeln, oder?
Wieso? Der Link stimmt doch.
Der stimmt doch. Rolf Mittag verlässt Comsa. Was? Geschäftsführer der Comsa verlässt das überraschend.
Interimsweise übernimmt Jürgen Unger die Geschäftsleitung.
Na, dann gibt es also noch keinen Nachfolger. Keinen konkreten. Oder der wird's. Was hab denn ich denn da für einen komischen Link drin? Ah ja, doch, stimmt. Okay, gut. Dann kommen wir zur Distribution. Da hast du ein interessantes Thema aufgeschrieben, Damian. Das sich, glaube ich, zurzeit ein bisschen umtreibt. Na, eigentlich treibt sich nicht um. Deine Kolumne hast geschrieben, eigentlich willst du dich mit dem Thema überhaupt nicht beschäftigen. Es lohnt sich auch noch nicht mal, darüber nachzudenken. Trotzdem wird derzeit in der Branche viel drüber gesprochen. These, glaubt jemand, dass Ingram Micro allzu übernehmen will oder könnte?
Ja.
So, das wird zurzeit so ein bisschen, was heißt kolportiert? Ist jetzt auch nicht der richtige Ausdruck. Es wird drüber gesprochen. Es wird aber nicht nur drüber gesprochen, ob eine Ingram Micro eine also übernimmt, sondern es wird darüber gesprochen, steht eine also prinzipiell zu verkaufen.
Mhm.
Ja,
und dann ist ja der Weg ganz einfach vorgezeichnet. Dann fragt man ja immer, wer könnte denn Interesse haben an so einem Unternehmen? Und gut, dann wird halt...
Die üblichen 2 Verdächtigen, ja. Oder?
Ja, in gewisser Weise ist das so. Es kann natürlich auch irgendwie ein Finanzinvestor da reinspringen, aber den Finanzinvestor haben sie ja gerade schon mit dem Dröge.
Ja.
Also was ich nur immer wieder höre, ist, dass Dröge entgegen den offiziellen Verlautbarungen das Engagement bei also eben nicht als langfristiges Investment betrachtet. Also
das,
wobei ich unter langfristig jetzt wirklich, sagen wir mal, 5 Jahre plus ansehe. sondern schon als ein Investment, ein gewinnbringendes Investment. Das heißt, wir haben das Unternehmen relativ günstig übernommen. Ja, wir machen es fit, also sehen, dass wir den Unternehmenswert steigern. Mhm. Und dann stoßen wir es wieder ab, gewinnbringend. Mhm. Das habe ich häufig gehört, dass das der Hintergedanke ist bei dem Engagement. Und dass Dröger halt versucht, das Unternehmen dann halt dementsprechend aufzuhübschen. Also jetzt haben die ja gute Zahlen auch schon wieder vorgelegt, gerade auch was die Profitabilität betrifft. Und naja, dann kann ich schon nachvollziehen, dass dann halt eben diese entsprechenden Spekulationen dann aufkochen. Wer könnte denn Interesse daran haben an dem Unternehmen? Ich hatte dann nur gesagt, ja, ich habe jetzt keine Lust, mich mit den Pros und Kontras da zu beschäftigen, ob das jetzt Sinn machen würde, wenn jetzt eine Ingram das übernimmt. Es gibt viele Gründe, weshalb es Sinn machen würde. Es gibt auch ganz viele Gründe, weshalb es keinen Sinn machen würde. Und ich habe dann ja geschrieben, es kommt auch immer darauf an, wie ist der Kaufpreis, wie sind die anderen vertraglichen Bedingungen und Konditionen, die dort dann mitverhandelt wurden. Und deshalb, ja, ist es für mich halt so ein Glasperlenspiel, jetzt darüber nachzudenken, macht es Sinn oder macht es keinen Sinn.
Aber interessant finde ich schon, dass du auch nochmal betonst, dass Dröge offensichtlich tatsächlich darüber nachdenkt, die also gewinnbringend zu verkaufen, weil seine offiziellen Statements, die man lesen kann, die er auch in Interviews gibt, lauten ja immer, die Invests, die er macht, sind langfristiger Natur und er möchte sein Geschäft auch eigentlich vererben an seine Enkel. Mhm. Ja, also das hat er ja so wörtlich mal gesagt in einem Interview. Das deutet ja noch nicht mal auf 5 Jahre plus hin, ja, oder auf maximal 5 Jahre hin, sondern das deutet ja wirklich darauf hin, dass er sagt, ich baue hier etwas auf und all das, was ich hier in meinem Investmentgesellschaft dann drin habe im Portfolio, das möchte ich dann auch mal vererben.
Ja.
Wie ernst kann man sowas denn
überhaupt? Ach Christian, nehmen? Wir haben uns über solche Äußerungen zu langfristigen Investments, haben wir uns in diesem Jahr schon ein paar Mal hier an diesem Tisch unterhalten. Ja, ich sage nur im Zusammenhang mit Cancom vor allen Dingen war das da. Und das waren dann diese langfristigen Investments, die haben dann vielleicht mal ein paar Wochen überdauert und dann war das langfristige Investment ganz plötzlich wieder beendet. Weißt du, mir fällt da immer nur zu ein, wenn man über langfristig spricht, also ich würde sagen, solche Aussagen, offiziellen Aussagen mit größter Vorsicht zu genießen und ich weiß nicht, wer es mal gesagt hat zu dem Wort langfristig, der hat gesagt, langfristig sind wir alle tot. Ja, das ist das, was man über langfristig sagt. Deshalb, wenn man sagt langfristig, muss man schon immer sagen, was bedeutet das im konkreten Fall? Ne? Und ich meine, das Geschäft von Dröge, wenn er sagt, ich will mein Geschäft an meine Kinder vererben. Und, ja, was ist denn das Geschäft? Das Geschäft ist ja mehr oder weniger An- und Verkauf.
Ja.
Nur nicht An- und Verkauf jetzt von irgendwie Obst und Gemüse, sondern An- und Verkauf von Firmen, wie das halt bei solchen Finanzinvestmentfirmen halt so üblich ist. Das ist das Geschäft. Die einzelnen Äpfel und Birnen und so weiter, ja, das ist ja, ne, das ist sozusagen die Handelsware, ne, die du so hin und her schiebst und manchmal verfault ja auch irgendwie so ein Teil unterm Handeln oder so und insofern, ich gebe da nicht viel drauf.
Andreas, hast du noch
Informationen oder Einblick, so ein bisschen.
Weil ich habe so den, oder andersrum gesagt, lass mich es vielleicht vorher noch sagen, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass man bei Also selber das Thema versucht, ich will nicht sagen tot zu schweigen, aber zumindest unterm Deckel zu halten. Ne? Also man hat offensichtlich kein großes Interesse daran, dass das im Gespräch ist,
ja, das ist ja klar,
dass man da Unruhe reinbringt,
das
dass die
völlig,
Belegschaft verunsichert wird,
das ist völlig, verunsichert das ist völlig werden, klar.
Stelle ich schon einen hohen Grad an Nervosität fest.
Ja?
Ja, also die, ja, definitiv. Also die Gerüchte, dass also verkauft werden soll und sehr konkret kursieren seit ungefähr 3 Wochen, kursieren sehr konkrete Gerüchte, die darauf beruhen, dass der ganze Laden zersplittet werden soll in verschiedene Teile und wen man fragt, je nachdem, irgendwer kauft dann irgendwelche einzelnen Teile. Mhm. Also diese Gerüchte sind sehr konkret im Umlauf. Das Interessante ist, die sind nicht breit im Markt im Umlauf, sondern die sind in sehr schmalem Segment im Markt im Umlauf. Vor allem bei Systemhäusern, die einer ALSO sehr nahestehen und die sich auf einer ALSO als Lieferant, ich sage jetzt mal als Partner, auch sehr massiv verlassen. Ich meine, da geht es um Kreditlinie und solche Dinge.
Ja.
Und ich habe mal versucht zu recherchieren, wo die Gerüchte herkommen. Mhm. Ist aber gar nicht so einfach gewesen.
Das ist bei Gerüchten meistens so.
Richtig. Wenn du jetzt ein paar Leute kennst, dann gehst du den ganzen Geschichten halt mal nach. Und es ist sehr auffällig, dass die Gerüchte in einem sehr engen, also diese konkreten, in einem sehr engen Kreis zirkulieren. Mhm. Und dass die Gerüchte diesen engen Kreis ganz massiv durcheinander gewürfelt haben. Und dass die dann natürlich sehr sensibel reagiert haben, zum Beispiel auf diese Umfrage, die bei der Channel Partner gelaufen ist, sollte die also genau und wer sollte es kaufen? Und natürlich reagiert man da sehr sensibel, wenn große Systemhauskunden kommen und sagen, ja, was ist denn da los und werdet ihr denn schon wieder verkauft und bla bla. Mhm. Und natürlich ist dann die Geschäftsführung erheblich genervt, weil die sagen ja, im Moment läuft das bei uns gut. Beim Mitbewerb läuft's vielleicht auch gut, aber vielleicht auch eher so mittel. Und wir verfolgen hier unsere Linie und dann kommst du total durcheinander und du beschäftigst dich dann ja für ein, zwei Tage mit nichts anderem mehr, als damit irgendwelche völlig aufgelösten Kunden und Lieferanten zu trösten. So, das ist so die eine Geschichte. Die andere Geschichte, Dröge kauft Firmen und verkauft die auch wieder, wenn er genug Kohle dafür kriegt. Also das ist eine Frage vom Preis. Ich sehe Stand heute nicht, in egal welcher Kombination, jemand kommt, der einer Dröge ein Vielfaches dessen bietet, was die ursprünglich mal für den Laden gezahlt haben. Mhm. Sehe ich nicht. Ich sehe das auch nicht in Teilen und ich sehe das gar nicht. Mhm. Das kann vielleicht mal in 10 Jahren anders sein, vielleicht in 5, weiß ich nicht. Und dann zur Langfristigkeit muss man sagen, Dröge ist ja schon relativ lang investiert, wenn man sich die Geschichte anschaut. Dröge, ich habe es extra nachgeschaut, weil es mir nicht mehr wirklich klar war. Dröge hat im August 2009 die Actebis gekauft. Das heißt, die sind jetzt 4,5 Jahre da drin. Mhm. Und das wäre ja schon, Damian, nach deiner Theorie wäre das ja schon fast langfristig, also muss sagen, noch ein halbes Jahr. Und wir haben die 5-jährige Langfrist. Marke da schon erreicht. Und ich denke, wenn wer auch immer ein Distributionsunternehmen kauft, ein großes, und er ist nicht komplett naiv, dann muss dem klar sein, dass das eine relativ langfristige Geschichte ist, gerade wenn man damit mit dem Verkauf wieder Geld verdienen möchte. Weil der Markt nicht so groß ist und die Zahl der interessierten Unternehmen auch nicht so groß ist, die sowas kaufen würden. Bei der letzte wirklich langfristige Investor, der was anderes war als ein Finanzinvestor, ist in unserer Branche aktiv gewesen mit Otto, die ja auch mal die Actebis besessen haben, wo der Otto gedacht hat, Mensch, das passt ja zu meinen Handelsaktivitäten, das ist ja auch irgendwie so ein Handelsunternehmen, ist halt Großhandel und hat einen sehr starken Cashflow und. Und die Otto-Gruppe hat sich dann ja davon getrennt und seitdem geht es in erster Linie um entweder Finanzinvestoren, die was übernehmen, sprich damals die Arkis oder jetzt halt Dröge und auf der anderen Seite andere Distributoren, die übernehmen. Was weiß ich, die großen Amerikaner mit einer Börsenbewertung dahinter und mit einer Menge Geld. Oder eine Wortmann oder eine API. Also das sind so die beiden Pole. Und dazwischen sehe ich aber auch nicht wirklich was. Mhm. Und ich glaube nicht, dass jetzt ein Finanzinvestor wie auch immer geartet zu Dröge geht und sagt, hey, hast die also damals günstig gekauft? Komm, ich gebe dir das 10-fache.
Ja, völlig.
Und nimm's mit.
Ja,
ich sehe es nicht.
Ich stimme dir zu.
Woher soll es kommen?
Ja.
Und dass Gerüchte gestreut werden, um Kunden zu verunsichern. Natürlich ist das in unserer Branche so. Wie lange sind wir in der Branche? Seit,
gute vielen, Frage, vielen seit 20 Jahren.
Ich spreche es nicht aus.
Langfristig.
Wir sind langfristig in der Branche und wir kennen den Gerüchtedurchlauf dieser Branche. Ja, natürlich ist das so.
Natürlich ist das so. Ja. Also war auch gar nicht so in erster Linie mein Punkt, Christian und auch Andreas, jetzt dieses Thema möglicher Verkauf von Also
Ich fand deinen Kommentar gut, Damian.
Nämlich?
Ich fand den du geschrieben hattest, auf Heise, ich fand den gut.
Danke.
Da kann man viel spekulieren und wozu?
Ja. Na, mein Punkt war ja, Andreas, dass ich sage, was auch immer da passiert, man soll eben nicht die Hoffnung haben, dass wenn ein Konkurrent weg ist, das ist
sicher.
Ja, ne, dass dann halt eben auch der Konkurrenzkampf halt weniger hart werden wird. Das werden wir nicht erleben. Selbst wenn nur noch zwei Firmen da sind, dann geht es immer noch weiterhin zur Sache. Wer das nicht glaubt, hat ja geschrieben, der soll mal zum Boxen gehen. Da sind zwei Leute im Boxring, die hauen sich die Fresse ein.
Fand ich ein total tolles Bild. Fand ich richtig, hat mir gut gefallen, ja.
Das war so der Punkt.
Das stimmt, ja.
Aber ansonsten, ich stimme dir zu, Andreas, ich kann es mir im Moment auch nicht vorstellen, die Sinnhaftigkeit, jetzt sage ich es doch, einer möglichen Übernahme für Ingram sehe ich jetzt nicht so zwingend. Und für einen reinen Finanzinvestor schon mal gleich gar nicht. Mhm. Insofern denke ich, da wird erstmal nichts passieren. Mhm. Bis Herr Möller-Herk den Unternehmenswert so enorm gesteigert hat, dass die Leute, die Firmen Schlange stehen und sagen, kann ich diese Perle unter den Deutschen? Gut, nächstes Thema.
Nein, aber das ist ja die Strategie.
Ja, sicher, natürlich.
Punkt. Ja. Das, ich denke mal, wir sehen es ja.
Genau.
Da soll es hin.
Ja, das stimmt schon.
Das freut einen Teil, einen anderen Teil freut es nicht.
Ich habe jetzt nur aufgenickt, dass Herr Möller-Herk wieder zum Telefon greift und jemanden anruft und sagt, so geht das aber nicht. Nimm das sofort von deiner Website runter, sonst komme ich persönlich vorbei.
Im Bereich der Situation haben wir noch zwei Sachen. Eins kam die Meldung gestern Abend noch, zumindest habe ich gestern Abend noch per E-Mail erfahren. Da geht es um den Distributor Global Distribution. Da steckt ja die gehören zu einer größeren Distributions, wie sagt man denn da, Gruppe, die mit Sitz in Dubai. Die Global Distribution ist also hier auch in Deutschland vertreten. Das Geschäft macht hier der Gernot Sonneck.
Ja.
Und die haben jetzt gekauft die Chips & More, den insolventen Hersteller. Genau. Da gab es ein Bieterverfahren durch den Insolvenzverwalter und die Global Distribution hat den Zuschlag bekommen. Und Action IT hierzulande im Übrigen. Mhm. Und
genau.
Die werden dann nächstes Jahr mit denen an den Start gehen, unter der Ionic GmbH wird das Ganze hier weitergeführt werden. Gibt da die beiden Marken, die damit verbunden waren, CN Memory und Ionic. Genau. Also das kam gestern Abend noch per E-Mail rein und das zweite Thema ist noch, dass aus Polen ein weiterer Distributor nach Deutschland drängt. Das ist die ABC Data und die wird in München jetzt eine Niederlassung eröffnen und hier 15 Mitarbeiter an den Start bringen und die werden zusammen mit IT-Scope, mit denen sie ein Stück weit zusammenarbeiten, versuchen im Bereich Komponenten und Peripherie hier in Deutschland Fuß zu fassen.
Wir wünschen viel Erfolg.
Ich wollte ja auch gerade sagen, das ist als gibt es ja hier noch nicht in Deutschland.
Die ABC Data ist ein wirklich sehr alt eingesessenes Unternehmen in Polen. Die gibt es schon ewig.
Ja.
Aber was die reitet jetzt?
Wäre halt so, wie wenn damals eine Bicom beispielsweise oder eine API nach Polen rübergegangen wäre. Ja, also jetzt geht es halt mal irgendwie gerade andersrum. Keine Ahnung, ob es da wirklich noch ernsthaft Bedarf gibt an einem weiteren Peripherie- oder Komponentendistributor.
Also ich finde das schon schräg.
Finde ich auch
schräg. Gut, irgendwas musst du tun.
So ist es. Das zeigt, dass die Leute, die Kollegen, die suchen halt Möglichkeiten, wo sie wachsen können. Und er sagt ja hier, sie würden das effizienteste Geschäftsmodell der Branche haben. Also starke Aussage, finde ich. Ne? Also offensichtlich sind sie der Meinung, dass sie wirklich was auf der Pfanne haben und jetzt wollen sie es hier in Deutschland mal zeigen, wie es geht. Da sind wir jetzt echt gespannt.
Ja.
Ja, ich denke, gerade in dem Geschäft geht es ja wirklich nur darum, möglichst preisgünstig einkaufen zu können. Da im Einkauf liegt ja dann bekanntlich auch die Marge und diese für einen Distributor hier extrem wichtig. Ich kann mir vorstellen, dass gerade in dem Peripherie- oder im Komponentenbereich die Margen ja sind dann nur wirklich nicht sehr hoch. Und schnell drehend außerdem muss ja auch das richtige Zeug auf Lager haben. Die Kompetenz werden sie sicherlich mitbringen. Ich meine, die machen 700 Millionen Gesamtumsatz in Polen. Ist jetzt schon eine Hausnummer.
Schon eine Größenordnung,
ja. Ist schon ganz ordentlich. Aber ich bin da mal sehr gespannt, wie die hier in Deutschland Fuß fassen werden. Und was sie da zu bieten haben und wie sie da auch das Vertrauen des Channels gewinnen.
Ja, da bin ich auch mal
gespannt. Und dort genügend Kunden finden, die bei ihnen einkaufen werden. Tja.
Und wie sie Amazon schlagen werden.
Und wie sie Amazon schlagen werden, genau. Ja, das war es, glaube ich, was wir in der Distribution aufgeschrieben hatten, oder? Jawohl, genau. So, jetzt haben wir einen größeren und ein bisschen längeren Block, der wieder gut gefüllt ist zum Thema E-Commerce und Retail. Hier gab es gerade jetzt in der Weihnachtszeit etliche Meldungen rund um das Thema Retouren und Rücknahme von Sachen, die online bestellt werden. Die Quoten sind ja mitunter bei einigen Händlern doch sehr hoch. Ja, also da kommt viel Ware wieder zurück. So ganz typisch ist natürlich der Modebereich. Also ja. Da wird prinzipiell mal eine Nummer drüber, eine Nummer drunter bestellt. Ist alles mit einkalkuliert. Zalando weiß das. Ja.
Klar.
Kaufst du die Schuhe 44, 45 und 43.
Ja, ist ja logisch.
Die anderen zwei werden halt zurückgeschickt, aber das ist Teil des Geschäftsmodells. Dennoch ist es eine sehr hohe Belastung natürlich auch für die ganzen Online-Händler. Die ganzen Retouren müssen abgewickelt werden. Der Kunde hat ja damit relativ wenig am Hut. Ja, der hat in der Regel einen Paketaufkleber mit drin liegen oder druckt ihn einen aus, pappt den drauf, bringt das Paket zur Post und das war es dann für ihn. In welchem Zustand die Ware zurückgeschickt wird, ausgepackt, unausgepackt, angeschlossen, völlig egal. Der Kunde hat das Recht, hier 14 Tage mal tätig zu werden. Und ohne Angabe von Gründen, das per Fan durch das Fernabsatzgesetz dann einfach wieder zurückzuschicken. Kann man natürlich ein Stück weit mit einpreisen, ja, muss man natürlich auch in dem ganzen Geschäft, dennoch ärgerlich für viele Händler. Und da gibt es ja jetzt, wird ja verschiedentlich damit umgegangen. Es gibt Händler, die, sagen wir mal, schon ein Auge drauf haben, wer schickt wie viel zurück. Ja, es gibt welche, die belohnen dich, wenn du wenig zurückschickst, wo du dann den Vorteil Genuss bekommst, beispielsweise keine Versandkosten zahlen zu müssen oder sonstige Vergünstigungen bekommst. Da versucht man das also ein bisschen in den Griff zu bekommen. Interessant fand ich den Schritt der Österreicher, die es ja bisher ähnlich hatten. Da wird es ab 01.01.2014 so sein, dass der Händler zumindest das Recht hat, auch eine Gebühr für Retouren nehmen zu dürfen. Inwieweit sich das durchsetzen wird, weiß ich nicht. Aber
wir hatten doch, Moment mal, wir hatten noch diese Diskussion hier in Deutschland auch. Und war es nur eine Diskussion oder ist da nicht sogar auch ein dementsprechend gesetzlicher Beschluss gefasst worden?
Könnte ich dir jetzt gar nicht sagen. Also ich habe es jetzt zumindest für Österreich gelesen.
Es wurde viel darüber diskutiert, dass man halt eben auch diese Retouren in Rechnung stellen kann, nicht mehr kostenlos. Und es wurde dann allerdings dann in den Kommentaren mehrheitlich erwartet, dass solange die Schwergewichter das nicht machen, es so gut wie keiner machen wird. Weil wenn Amazon das halt eben anbietet, wir nehmen weiterhin die Retouren kostenlos zurück, dann kann es sich kaum jemand leisten, das zu chargen. Im Grunde, prinzipiell finde ich das aber natürlich absolut nachvollziehbar, dass die Handelsunternehmen, die E-Tailer natürlich dann diese hohe Kostenbelastung und insgesamt den Aufwand auch gerne weitergeben würden. Ne? Das denke ich schon. Und allerdings, wie du richtig gesagt hast, Christian, das ist nun mal eben Bestandteil des Modells. Wenn ich in den Laden reingehe, verschiedene Schuhe ausprobiere, dann probiere ich auch verschiedene Schuhe aus und nehm dann eins mit. Und wir wissen es bei den Schuhherstellern gerade, und ich denke, dass es bei Bekleidung ähnlich ist, die Dinge fallen einfach unterschiedlich aus. Ja, ob du jetzt aus Italien von einem italienischen Hersteller etwas bestellst oder von einem deutschen oder von einem Skandinavier, das ist auch selbst unter einer Größe hast du völlig verschiedene Dinge. Und Deshalb kann ich das sehr gut nachvollziehen, dass man sich meinetwegen drei Paar Schuhe dann holt und dann guckt, welches passt. Nur eins ist auch klar, nicht nur die Firmen haben Aufwand, sondern auch der Kunde. Wenn ich drei Adidas Laufschuhe bestelle, ne, weiß ich, zwei schicke ich auf jeden Fall wieder zurück. Das heißt, ich muss zweimal verpacken, ich muss wieder zur Post fahren und da mich in die Schlange stellen eventuell. Also deshalb versuche ich das auch für mich aus rein persönlichen egoistischen Motiven zu vermeiden. Ja. Ne, und wenn ich weiß, bei diesem Schuhmodell habe ich Größe 46, 2 Drittel, dann bestelle ich mir auch nur 46, also ein Paar in 46, 2 Drittel. Es gibt aber natürlich Leute, die haben viel Zeit und die machen sich da irgendwie ein Hobby vielleicht sogar daraus oder so, bestellen dann alles Mögliche, was sie dann damit machen, keine Ahnung, und dann schicken sie es wieder zurück. Das finde ich, also da sowas geht einfach nicht. Ne? Das finde ich auch nicht in Ordnung.
Ja, das scheint halt schon so allmählich auch überhand zu nehmen. Also ich habe unlängst mal eine Reportage gesehen von einem der Großen in der Branche, der Retouren bearbeitet. Die sind auch so spezialisierte Unternehmen, die dann das Zeug wieder herrichten teilweise, je nachdem, in welchem Zustand es kommt. Die sagen halt auch, also was sich hier Abendkleider etc. pp. Bestellt werden, die dann am Abend getragen werden.
Ja, und dann wieder zurück.
Und dann wieder zurückwandern, also gerade im Modebereich etc. Oder auch technisches Equipment, das man mal schnell für irgendetwas braucht. Ja, wenn ich jetzt sage, ich habe übermorgen eine Veranstaltung, ich brauche jetzt mal hier so einen ordentlichen Mixer, ordentliches Mischpult am Start, ja, dann wird das eben online gekauft, wird verwendet und zwei Tage später wieder zurückgeschickt. Ich meine, da ist natürlich dem Missbrauch auch Tür und Tor geöffnet. Und ja, ich finde da eigentlich schon auch so nach meinem Dafürhalten eine Art Strafgebühr in Anführungszeichen schon gerechtfertigt. Ja, also die es liegt schon sehr, sehr niedrig auch die,
ja,
das stimmt, die Beschränkungen. Ne? Mhm. Also wie gesagt, du musst dich bei der Post anstellen, aber das war es dann auch schon. Mhm. Ne? Ansonsten hast du 14 Tage, kannst du frei über ein Produkt verfügen, wie wenn du dir es leihen würdest quasi, ja, und dann schickst du es zurück. Steckt ja nicht immer unbedingt tatsächlich die Kaufabsicht dahinter. Mhm. Aber vielleicht musst du dich in Zukunft dann schon gar nicht mehr bei der Post anstellen, weil dann die Drohne kommt.
Die dann
bei dir landet
und ja,
deine zwei Paar Turnschuhe aufnimmt und wegfliegt.
Ja. Muss man einen Drohnenlandeplatz bauen?
Drohnenlandeplatz, ja.
Bei euch auf der Terrasse geht das bestimmt.
Ja, unser Nachbar wird sich zunächst einmal ein Luftgewehr holen und dann schießt sie dann schon mal runter.
Wie habt ihr denn das Thema verfolgt und wahrgenommen?
Ja, ich finde das total interessant, muss ich sagen. Also, ich bin mal gespannt. Ich meine, man kann ja nicht einfach Drohnen durch die Gegend schicken. Da gibt es ja verschiedene Behörden, die dann auch noch irgendwie ihr Platz geben müssen und so. Aber als Idee finde ich das super.
Das ist schon witzig.
Total spitze. Ja. Also überhaupt mal darauf zu kommen. Und das war ja hier Amazon Jeff Bezos, der damit um die Kurve kam. Und dann wenige Tage später sagte dann ja hier DHL was, glaube ich. Ja. Ne? Und wir können das auch und machen das auch schon in dem Testbetrieb. Das fand ich wirklich witzig.
Ja. Also es war schon sehr gekonnt natürlich von Jeff Bezos, aber da ist er Meister drin, da hat es natürlich direkt im Umfeld von Cyber Monday und Black Friday natürlich gesagt, um dann nochmal hohe Aufmerksamkeit zu bekommen. Die haben ja am 16. Dezember, 15. und 16. Dezember traditionell das höchste Bestellvolumen im ganzen Jahr. Also gestern habe ich noch ein Interview gelesen mit dem Deutschlandchef Kleber, der gesagt hat, es lag wieder 15% über dem Bestellvolumen des Vorjahres mit 2,8 Millionen Bestellungen an einem Tag. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, also es ist einfach so offensichtlich genau das Zeitfenster, wo die Leute sagen, jetzt muss ich spätestens bestellen, damit ich es
abgesichert
zu Weihnachten bekomme. Und dann geht es natürlich hoch. Also das hat er natürlich ganz geschickt ausgenutzt. Er wusste natürlich im Vorfeld auch, dass die FCC, die amerikanische Flugbehörde, FAC heißt sie, da natürlich noch überhaupt nicht mitspielt. Die Gesetze sind auch noch nicht da. Trotzdem zeigt es einmal wieder mehr, Jeff Bezos ist jemand, der hat einfach Visionen. Also der hat einfach Ideen und Dinge, an die er glaubt und die er sich vorknöpft. Und Das finde ich alles sehr beeindruckend an ihm. Ja. Und zeigt auch mal wieder das Verhältnis der Amerikaner und der Deutschen. Ja, der Amerikaner, der sagt, schau mal her, was ich für eine Idee habe. Ich finde das super und ihr sollt das alle wissen. Ja. Ich lasse euch da teilhaben dran und möchte euch da auch begeistern für das Thema. Und DHL sagt, das haben wir schon lange am Start und testen da schon lange, aber da hörst du nichts. Mhm. Ja, und die haben jetzt gerade mal die Möglichkeit offensichtlich genutzt, weil wahrscheinlich der oberste Kommunikationschef gesagt hat, das Thema ist gerade draußen heiß, ja. Da wird viel drüber gesprochen, lasst uns doch da auch mal eine Pressemitteilung dazu machen. Ne? Mhm. Und dann wird da so ganz verschämt eine Pressemitteilung rausgegeben. Also finde ich schon irgendwie dann armselig auch. Ne? Ich glaube, war ja noch irgendjemand andere, der auch was vorgeführt hat. War es Hermes oder?
Ja, auch noch das weiß ich jetzt nicht. Aha. Auch noch irgendwie so ein Hermes wird es natürlich passen, der Götterbote. Der Götterbote,
ja. Das ist richtig. Aber es war ja dann rund um das Thema Drohnen einige, die dann auch aufgestanden sind, auch Hersteller von entsprechenden Geräten. Und es gibt da auch einige Startups und durchaus auch sehr interessante Vorhaben. Eins ist unter anderem die medizinische Versorgung in Afrika, auf beschwerlichen Wegen, wo man weiß, dass Medikamente ewig und drei Tage unterwegs sind, und aber ganz dringend benötigt werden. Da kann natürlich Drohnen auch helfen. Da haben wir natürlich auch relativ wenig Besiedlung. Dass das Ganze wahrscheinlich nicht so dramatisch, aber ich könnte mir das jetzt ehrlich gesagt so hier München etc. pp. Nicht vorstellen, dass da hier so Drohnen durch die Luft sausen. Ich meine, da weiß natürlich jeder, was passiert da eigentlich, wenn die Dinger da einfach runterfallen, kein Sicherungssystem haben und so weiter. Das ist schon alles problematisch. Landeplätze.
Ja, sicher.
Etc. pp. Ne? Also, ja, wird wahrscheinlich Nische, aber wird vermutlich auch kommen. Ich denke schon, dass der das wirklich ernst meint hier bei Amazon. Und der probiert ja vieles aus. Jetzt auch Lebensmittelhandel ist halt so ein Thema, was er für sich entdeckt hat. Amazon Grocery. Und auch Großhandelsgeschäft packt er jetzt auch an mit Gütern des alltäglichen Bedarfs. Wo du also sagst, kaufe ich mal eine Palette Küchenrollen ein. Ne?
Gibt es billiger. Mein Name ist Lose und ich kaufe jetzt hier ein.
Genau. Nee, soweit ich das verstanden habe, gibt es bestimmte Kisten, die eine bestimmte Abmessung haben. Ist ganz hoch standardisiert und da kannst du von so Sachen, die en gros verkauft werden, kannst du die Kiste vollpacken mit was du willst und zahlst dann einen ganz bestimmten Preis dafür. Mhm. Ein ganz interessanter Ansatz. Mhm. Naja, aber Amazon, denke ich, war eh eins der Unternehmen, über das wir hier viel gesprochen haben.
Dieses Jahr.
Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, das fand ich auch ganz interessant, Medimax setzt auf sprechende Notebooks. Da fand ich, ja, stimmt eigentlich, da ist noch nie jemand vorher drauf gekommen. Wenn man heute in so einen Retailer reingeht oder in einen Laden reingeht, in dem Notebooks präsentiert werden, siehst du in der Regel ein Gerät und einen schwarzen Bildschirm. Ne? Eigentlich alles andere als spannend.
Ja. Ja.
Und Medimax hat jetzt zusammen mit einem Dienstleister, der sich darauf spezialisiert hat, wie sagt man denn da, eine Art Präsentation auf dem Notebook laufen zu lassen, in dem also nicht nur die technischen Spezifikationen drüber wandern, sondern auch Verkaufsargumente etc. pp. Und dir das eben auch vorgelesen wird, versuchen die das mal zu machen. Und es kommt offensichtlich bei den Verkäufern auch ganz gut an, das Thema. Also die ersten Erfahrungen, die man hier zumindest genannt hat, sind sehr positiv.
Das kann ich mir vorstellen.
Ja. Nur war ich ehrlich gesagt, ich war noch nie in einem Medimax, glaube ich, drin. Wo wäre denn da der nächste?
Ich habe keine Ahnung.
Oh, wüsste ich jetzt auch nicht.
Ich glaube, in München gibt es gar keinen.
Gibt es keinen, ne?
Ich glaube nicht.
Woanders hin. Tja, Promarkt hat die letzten Filialen geschlossen und war ja auch absehbar. Und das hat aber den Saturn-Chef gleich dazu veranlasst, mal nach vorne zu springen und zu sagen, jawohl, wir sind jetzt beim Onlinehandel auch ganz weit vorne und mit im Spiel. Und den größten Schlager, den wir am Start haben, das ist die Filialabholung. Ihr erinnert euch noch an das Thema?
Ja, absolut.
Haben wir mal ziemlich ausführlich darüber gesprochen, inwieweit sowas Sinn macht oder nicht. Saturn-Chef sagt, ja, Riesenthema. Also das ist genau das, auf das die Welt gewartet hat. Und deswegen sind wir da jetzt ganz weit mit vorne. Das hat er zumindest in der Tageszeitung Die Welt geäußert. Und ja, wie verfolgt ihr das Thema Saturn und online? Ist da was dran? Habt ihr nähere Informationen?
Ich habe die Zahlen schon lange nicht mehr angeschaut. Also
Also wenn man Metro also und ja MSH so hört, dann entwickelt sich das ja alles ganz prächtig.
Die waren da nicht müde, ja.
Entwickelt sich das alles ganz prächtig. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass da der Weg also in die richtige Richtung geht. Wie schnell und wie langsam, weiß ich nicht. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, im Moment finde ich das ein bisschen langweilig, das Thema. Ich meine, wir haben in diesem Jahr so viel über Metro, MSH, Kellerhals und die Anstrengung im Online-Business mit Red Kuhn und so weiter und so fort gesprochen. Im Moment finde ich das Thema wirklich jetzt ein bisschen...
Jetzt reicht's.
Bisschen langweilig.
Ja, es wird uns aber, denke ich, auch noch eine Weile verfolgen.
Ja, gut, wenn wieder neue Sachen dann sind, dann finde ich es ja auch wieder klasse. Also, ne, wir müssen unbedingt mal, das finde ich spannend, wenn wir mal jemanden hier hätten. Ne? Vielleicht mal den Martin Wild, der jetzt offensichtlich doch richtig fester Geschäftsführer von Red Kuhn ist. Das wäre mal, finde ich, mal eine interessante Sache.
Ja.
Den hier am Tisch zu haben in unserer Runde. Ich weiß nicht, ob er da von der MSH-Gruppe grünes Licht bekommen würde. Sowas.
Stelle ich mir eher schwierig vor.
Ja, da müssen wir halt jemanden nehmen, der darüber spricht, der über MSH spricht und so. Ne? Mhm. Wollten wir nicht mal Arndt von Wedemeyer einladen oder so?
Ja,
den wollten wir einladen. Das wäre doch mal interessant. Mhm. Oder hier deine Spätzle von Konrad. Andreas. Von Konrad Elektronik.
Konrad.
Kennst du die Firma nicht?
Ich kenne das Unternehmen.
Diesen
Namen höre ich zum ersten Mal.
Die jetzt hier Get Goods gekauft haben.
Wäre auch mal interessant.
Handstreichartig.
Wir könnten den jungen Mann von Get Goods mal ranholen, der dieses herrliche Video-Interview gegeben hat.
Naja,
das war der
Rockstedt. Ja, fand ich ja sensationell.
Naja.
Ja.
Sensationell.
Das wäre es doch.
Bestimmte Richtung.
Ja, ich war völlig begeistert. Aber sag mal, habt ihr mitgekriegt, dass der Media Saturn hat ja im Metro-Geschäftsbericht über etliche Quartale immer Zugriffszahlen ausgewiesen. Also sie weisen ja Online-Sales aus. Mhm. Das haben die eine Zeit lang sehr detailliert gemacht. Und es gibt jetzt einen Wert, der heißt Online-Sales in Millionen von letztem Jahr 9 Monatszahlen auf dieses Jahr 9 Monatszahlen plus 75% von 484 auf 848 Millionen. Es wird aber nicht aufgeschlüsselt, wie viel Media Saturn Red Kuhn. Mhm. Und es werden die Zugriffszahlen auch nicht mehr aufgeschlüsselt. Mhm. Das heißt, jetzt, wo man vollmundig verkündet, hey, alles total super, wird nichts mehr ausgewiesen. Mhm. Schade eigentlich. Hätte ich mir gewünscht.
Bleibt immer undurchsichtig irgendwie, ne?
Das war eine Zeit lang sehr durchsichtig. Aber vielleicht war das zu durchsichtig.
Davon wird er abgewichen.
Ja.
Das kann gut sein, ja.
Ja, weil das hätte ich schon mal interessant gefunden, wenn man die Behauptung so in den Raum stellt und dann gleichzeitig aber die Belege wegrationalisiert.
Wenn wir schon nicht über den Onlinehandel sprechen, Damian,
ja.
Dann vielleicht mal darüber. IBM hat wie jedes Jahr ihre Prognosen 5 in 5, nennt es sich, veröffentlicht, und da ist eine der Thesen, also bei den 5 to 5 geht es darum, es werden 5 Trends, Prognosen vorgestellt, von denen IBM glaubt, dass sie eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass sie sich in den nächsten 5 Jahren zur Marktreife entwickeln oder sich etablieren. Und dort heißt es unter anderem in Punkt 2, Einkaufen vor Ort wird online wieder schlagen. Ja, also sie sagen, das Pendel wird zurückschlagen. Der lokale Einkauf wird wieder mächtig an Fahrt gewinnen und geben da auch ihre entsprechenden Begründungen, weil sie sagen, was das Thema Einkaufserlebnis etc. pp. Anbelangt, ist einfach der stationäre Handel ungeschlagen. Das ist auch etwas, was den Leuten wieder wichtig werden wird und auch wichtig sein wird. Informationen erst online einzuholen, aber dann gleichzeitig wissen zu können, wo kann ich das...
Ja,
kommen wir wieder ein Stück weit auf Saturn, ehrlich gesagt. Nee, geht es nur um Abholung. Aber um das Thema dreht sich's.
Ja, ich habe das auch gelesen, Christian, und es geht ja noch ein Stück weiter, die IBM-Aussage. Ich fand die ja auch zunächst einmal erstaunlich und viele fanden die erstaunlich. Und die sagten ja, die weitere Aussage ist, dass eben der stationäre Handel nach dem ersten Schock jetzt sozusagen sich sich überlegt und dann auch Ideen gewinnt und umsetzt, wie er einfach das Einkaufserlebnis vor Ort für den Kunden interessanter, attraktiver machen wird. Also, dass dort halt innovative Geschichten dann stattfinden, von denen wir heute noch keine Ahnung haben. Und dass infolgedessen dann viele Konsumenten dann wieder in den stationären Handel sozusagen zurückkehren. Mhm. Interessanter Ansatz, was allerdings dann natürlich noch durch die Wirklichkeit dann auch bestätigt werden muss. Da bin ich mal ganz
gespannt. Dürfte ja vor allen Dingen die Handelsunternehmen auch stärken, die einen starken Multichannel haben, also wo den Kunden dann letztlich auch eine Wahlfreiheit gegeben ist, wie sie dann letztendlich die Ware bestellen, ob sie vor Ort mitnehmen oder ob sie sagen, ja, ich überlege es mir nochmal, aber habe dann die Möglichkeit, die auch über die entsprechende Webseite dann zu bestellen. Also, dass das so miteinander verknüpft ist und da spielt Multichannel, denke ich, schon auch eine große Rolle. Ne?
Absolut, natürlich, aber ich kann mich gut erinnern, Christian, an ein Beispiel, das du selber mal vor einigen Sendungen gebracht hast, von einem stationären Laden hier, Laden ist nicht der richtige Ausdruck, hier in München. Was war das nochmal?
Sportcheck wahrscheinlich.
Nein, Sportcheck war es nicht, aber geht in die Richtung
Globetrotter war es, ja.
Wo ja der Geschäftsführer mal gesagt hat, also wir könnten eigentlich auch Eintritt nehmen.
Ja.
Für unsere Läden, weil die Leute also wirklich dort in Massen dahin pilgern. Warum tun sie das? Weil die da eine Möglichkeit haben, Dinge auszuprobieren, wie sie sonst einfach nicht finden, Erlebniswelten dann auch dort zu betreten und so. Und ich glaube, dass das so ein Trend oder so eine Entwicklung ist, wohin diese IBM-Aussage vielleicht hingeht. Ne? Das kann ich mir gut vorstellen.
Ja, absolut. Ich meine, online ist natürlich, denke ich, oder gewinnt oder hat stark an Fahrt gewonnen aus zwei Gründen. Zum einen waren natürlich oftmals Preisvorteile ausschlaggebend und das große Sortiment, das man mitunter gefunden hat,
ja,
und der verbesserten Möglichkeit, Dinge auch miteinander zu vergleichen. Aber das scheint nicht alles zu sein, was der Kunde wünscht. Also es geht schon auch nach wie vor um das Thema, sowas dann mal konkret auszuprobieren, Fragen stellen zu können, Dinge miteinander in der Realität zu vergleichen etc. pp. Also das leistet im Moment tatsächlich nur der stationäre Handel. Also du kannst eben beim Sportcheck auch mal ausprobieren, wie so ein Ding dann in der Realität funktioniert. Also die haben dort beispielsweise eben eine große Klimakammer, die mit minus 10, minus 15 Grad, keine Ahnung, da kannst du Schneesturm einschalten und alles, was du willst. Ja.
Dann legst du dich eine Stunde im Polarschlafsack.
Genau, da kannst du dich halt mal mit dem Schlafsack reinlegen oder halt mal sagen, ich würde gerne mal diese Winterschuhe hier ausprobieren oder den und den Anorak oder taugt die Sturmhaube etwas. Ist natürlich nochmal etwas anderes, als das kannst du online natürlich dir auch alles mal bestellen. Ja. Dann hast du das Zeug da, dann ist aber jetzt nicht wirklich kalt draußen, dann musst du aber auch wieder warten.
Ja.
Ne, also das sind so,
ja, absolut.
Und das sind halt so Bereiche, wenn Händler sowas entdecken für sich und dann sagen, okay, das sind genau die Dinge, die kann online nicht abbilden, und das dann zur Stärke auszubauen. Ich denke, da ist schon ein großer Erfolg auch gegeben.
Ja, sehe ich auch so.
Und ich meine, du kannst bei Apple kannst du jedes Produkt online kaufen. Aber geh mal am Wochenende oder selbst unter der Woche teilweise in den Apple Store rein. Das ist unglaublich, da treten sich die Leute tot da drin. Und da stehen auch nur die Produkte auf dem Tisch.
Ja.
Ja. Also viel mehr findet da noch nicht mal statt. Gut, sie machen noch Schulungen nebenher, Vorführungen etc. pp. Aber es funktioniert schon, wenn man es versucht.
Ja, es funktioniert ja heute schon. Und da brauchst du gar nicht mal jetzt solche Beispiele wie Globetrotter, solche wirklich visionären, zukunftsgerichteten Beispiele zu nehmen, nehmen Hugendubel.
Ja.
Buchhandlung. Ja, also die gibt es mittlerweile ja auch in den Shopping Malls. Hier in München zum Beispiel gibt es in den Pasinger Arkaden, da gehe ich meistens hin, weil es am nächsten ist. Mhm. Wenn wir in den Pasinger Arkaden sind, wir sind immer mit der Familie im Hugendubel, weil er einfach schon so animiert, da reinzugehen. Der ist schön, der ganze Laden ist schön, freundlich, sagt ruft uns entgegen, kommt mich besuchen. Mhm. Ne? Die Türen sind alle ganz weit offen. Also es gibt gar keine Türen, sondern du gehst da einfach rein, du gehst weiter und dann bist du drin. Das ist super freundlich eingerichtet. Du kannst dich inspirieren lassen. Da gibt's Bestenlisten von dem Spiegel und so. Solche Dinge. Okay. Natürlich kannst du dich hinsetzen und lesen. Es gibt für die Kinder einen eigenen Bereich, wo sie spielen, wo sie lesen können, sodass die Eltern dann auch ein bisschen stöbern. Du kannst da stöbern. Das kannst du, diese Funktion stöbern, kannst du auch im Internet, aber es ist was ganz anderes. Ja. Du hast kein haptisches Erlebnis, du läufst nicht irgendwo vorbei und nimmst mal eben das Buch in die Hand und blätterst durch und kannst es anfassen und so. Das kannst du alles nur im stationären Handel machen. Insofern ist mir da auch nicht bange, ne? Also dass der verschwinden wird. Wir nutzen beides, also ich auch benutze beides, wenn ich genau weiß, ich will das Buch haben und zwar möglichst schnell und will mich auch nicht aus dem Haus bewegen. Ich habe mir jetzt von Thomas Mann Herr und Hund bestellt. Mhm. Kostet 8,50 €. War am nächsten Tag, glaube ich, da bei Amazon bestellt. Ne? Ja. Und das finde ich sensationell klasse. Ne? Aber ich finde das auch eben schön, beim Hugendubel mal so rumzustöbern. Dann ist da ein Buch über LKWs in den 60er Jahren. Also,
cool.
Ne? Das blätter ich durch und dann nehme ich es natürlich auch mit, weil es mich interessiert. Ne? Und da käme ich jetzt nicht drauf.
Wärst du online im Leben nicht drauf gekommen?
Nee, nicht, ne? Und ja. Das finde ich dann auch eine sehr attraktive Geschichte.
Es sind ja doch viele Hersteller unterwegs, die jetzt auch versuchen, stärker das Thema eigene Läden zu forcieren.
Ja.
Also nicht nur nach dem großen Erfolg von Apple, den Apple damit hatte, hat ja auch Microsoft, steckt ja da auch viel Power rein. Ich glaube, über 60 Läden, die da allein in Amerika an den Start bringen und im Moment noch nicht gerade überlaufen. Also wurden da jetzt auch aus der Vorweihnachtszeit mal ein paar Bilder gezeigt von diversen Microsoft-Stores, gähnende Leere, überhaupt nichts los da drin. Mhm. Da haben sie vielleicht jetzt einfach auch noch nicht wirklich die sexy Produkte am Start. Ja, und Thema Surface scheint jetzt die Leute auch nicht so zu begeistern, dass sie sagen, wir laufen dort rein. Aber sie versuchen es zumindest und selbst Unternehmen wie eine Intel machen temporär so Pop-Up-Stores zu bestimmten Zeiten, also temporär geöffnet, mal für 2-3 Monate, wenn sie irgendein großes Thema am Start haben. Und wer sich ja jetzt jemand gekrallt hat, ist Samsung. Die haben ja hier einen ehemaligen Apple-Retailer oder Retail-Manager, der sehr erfahren ist, im Bereich Läden aufzumachen, engagiert.
Echt?
Ja.
Ah, das finde ich interessant.
Und,
ich habe im Frühjahr habe ich geschrieben, wann kommt der erste Samsung
Store? Das ist jetzt wohl soweit. Also, sie haben sich da jetzt einen Profi von Apple geholt. Aha. Name weiß ich jetzt nicht, spielt auch keine Rolle, aber
vom Portfolio wird sich anbieten.
Ja, eben. Natürlich. Das
ist ganz genauso und die wollen also so Galaxy Stores machen. Galaxy ist eben eine Marke. Ja. Die sehr erfolgreich ist mit im Smartphone-Bereich und da gibt es ja auch eine relativ breite Produktpalette. Da kannst du dich, glaube ich, ein bisschen besser aus, Andreas.
Ich habe sowas.
Du hast auch sowas hier, ja. Und ja, die glaube ich, sind jetzt mittlerweile so weit, dass die so sexy Produkte haben und so interessante Produkte haben, dass die da wirklich mit dem eigenen Laden an den Start gehen können. Mhm. Ja, haben es geschafft.
Ja, der Handel sieht das ja mit einem lachenden und einem weinenden Auge, so mit gemischten Gefühlen sozusagen. Ne? Auf der einen Seite sehen viele so, dass dadurch das Branding für die Marke besser wird und dann auch stärkere Nachfrage bei sich selber dadurch erzeugt wird. Auf der anderen Seite ist natürlich dann jedes Produkt, was du direkt beim Herstellershop kaufst du nicht mehr beim Handel. Ne? Und insofern schlagen da so zwei Herzen in deren Brust, ne? Mhm. Aber ist schon ein klarer Trend, sagen wir mal. Ja, ist das Trend? Weiß ich nicht. Ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber ist schon so wieder eine Stärkung des Direktvertriebs, ne?
Ist ein Stück weit eine Stärkung des Direktvertriebs, ja, absolut. Kommt, denke ich, auch immer ein bisschen drauf an, wie interessant oder sexy solche Produkte auch sind. Es gibt ja solche Stores teilweise schon viel länger, also Unterhaltungselektronik, denk mal an Sonos oder hier, wie heißt diese Edelmarke da, Bang & Olufsen, ja. Läden etc. pp.
Im Textilbereich gibt es die.
Textilbereich ganz, natürlich auch, ne? Schon sehr erfolgreich. Aber ich kann mich, glaube ich, noch erinnern, als der damalige Gravis-Chef Archibald Horlitz seinen Laden hier in München in der Innenstadt direkt im Tal 400 Meter vom Apple Store aufgemacht hatte, war das ja einer der Gründe, die er genannt hat. Er hat gesagt, es tut uns gut, dass Apple hier in der Nähe ist, weil die, die Marke einfach gut ist und wir aber ein viel größeres Zubehör noch anbieten können etc. pp. Und uns auch ein Stück weit differenzieren wollen. Und der hat ja ganz bewusst die Lage gewählt und es hat nicht gesagt, wir gehen ein Stück weiter weg, dass wir da uns da nicht in die Quere kommen. Und er nutzt es ja auch immer wieder geschickt. Das fand ich jetzt ganz nett in Düsseldorf bei der Eröffnung des Apple Stores. Hat ja, haben ja die Grafis-Mitarbeiter Lunchpakete und Kaffee ausgeschenkt an die wartenden Apple-Fanboys.
Das ist eine schöne Guerilla-Aktion. Ja,
das finde ich, das fand ich klasse. Cool.
Ja, ja, das ist also schon sehr cool.
Das gefällt mir gut. Ja, das ist sowas.
Wobei, da hat ja jetzt Horlitz nichts mehr mit zu tun.
Ne? Horlitz nichts mit zu tun. Kommt wahrscheinlich jetzt von Freenet. Ja. Irgendwie, der ist ja der Vorstand ist ja auch so ein ganz quirliger, der da gerne mal so ein bisschen Hauruck-Aktionen macht. Aber trotzdem, also da vor den Warten mal darauf aufmerksam zu machen. Hallo, hier ist Gravis. Finde ich ganz nett.
Ja.
Finde ich schon ganz gut. Ja, dann habe ich noch eins aufgeschrieben. Blick nach Japan haben wir schon lange nicht gemacht, aber vorgestern bin ich über eine Nachricht gestolpert. Die fand ich dann doch mal ganz interessant, weil wir vorhin auch über das Thema Digitalkameras gesprochen hatte.
Ja.
Da war ja früher eins so der Unternehmen, die ganz weit vorne waren, die Firma Olympus.
Absolut.
Lange nichts von gehört.
Und dann hatten wir lange, lange nichts davon gehört und ich hatte Olympus eigentlich schon ein Stück weit abgeschrieben. Die haben ja noch ein zweites großes Standbein. Ich glaube, da verdienen sie wahrscheinlich auch die Masse des Geldes damit. Das ist Healthcare, also so medizinische Geräte etc. pp. Sind sie ja auch einer der ganz großen. Und jetzt hat sich der Olympus-CEO hingestellt und hat gesagt, wir sind wieder zurück, wir werden jetzt im Digitalkameramarkt wieder mitspielen und hat vorgestellt sogenannte Systemkameras, machen sie zwar schon ein bisschen länger, aber gibt es jetzt neue Entwicklungen. Das sind Kameras, wo du Wechselobjektiv dran machen kannst, Blitz dran machen kannst, wie bei so einem großen Spiegelreflex, aber eben sie hat keinen Spiegel. Mhm. Also weitaus nicht so aufwendig zu produzieren, dadurch natürlich ein Stück weit preisgünstiger. Und da gibt es gerade einen sehr starken Trend in der Richtung hinzusehen, Kameras, weil sie weitaus mehr bieten können als ein Smartphone, ja, durch Wechselobjektive etc. pp. Aber du nicht so viel Geld in die Hand nehmen musst, wenn du sagst, ein Spiegelreflex finde ich jetzt doch irgendwie ein bisschen übertrieben. Will ich auch gar nicht mit rumschleppen. Und da ist ja dann das Zubehör eigentlich auch richtig teuer. Insofern versuchen sie es jetzt zu machen. Und er sagt auch, das ist eigentlich das Geschäft, was unsere Technologie ein Stück weit vorantreibt, also was uns auch technologisch so weit unter Druck setzt, dass wir da neue Sachen machen müssen, die dann wiederum stark in den bildgebenden Bereich Healthcare Einfluss haben oder auch dort herauskommen. Also die Symbiose ist einfach da, die sagen, ihr sagt doch, wir können gar nicht anders. Wir müssen in diesem Kameramarkt weiter mitspielen. Fand ich mal eine ganz interessante Aussage, auch sehr offen. Ist man so von japanischen Unternehmen nicht immer unbedingt gewöhnt. Aber hat er zumindest mal so geäußert. Ja, das fand ich mal ganz, ganz spannend zu Olympus. Die haben ja wirklich harte Zeiten hinter sich. Also wenn man da so die Unternehmenserlöse anschaut, meine Herren. Dann lasst uns über den Smartphone- und Tablet-Markt sprechen. Ein guter alter Bekannter kommt zurück, und zwar BenQ. BenQ kommt zurück in den Smartphone-Markt und wird mit Android-Telefonen uns beglücken.
Unglaublich.
Und fand ich auch irgendwie interessant, weil ich mir gedacht habe, also jetzt kommt hier so ein Unternehmen um die Ecke und versucht mit Android, preisgünstigen Android-Telefonen irgendwie zu punkten. Macht sowas überhaupt noch Sinn? Also ich meine, sie haben es ja damals schon nicht hinbekommen, zusammen mit Siemens. Hatten ja damals eigentlich eine relativ große Möglichkeit, aus dem Geschäft was zu machen. Es ging ja ziemlich ins Rohr. Ich glaube, den hat ja Siemens noch 1 Million hinterhergeworfen, damit sie das Geschäft machen.
Die wussten nicht, was die da übernehmen. Die haben sich komplett übernommen.
Ja.
Das war völligstens kontraproduktiv und hätte BenQ fast das Leben gekostet. Mhm.
Ja, und jetzt steigen sie da wieder ein.
Ja, kann man schon machen.
Aber welchen Sinn macht
man, das? Man darf bloß, pass auf, das kann man schon machen. So, man darf bloß keine Organisation aufbauen, die die Margen von Kernkraftwerken erwirtschaften muss, um sich einigermaßen zu tragen. So rum wird da glaube ich, schon ein Schuh draus. Ich halte das schon für sinnvoll, in den Smartphone-Markt einzusteigen, weil der einfach sehr groß ist und immer noch wächst und weil sich da viele Chancen bieten. Es gibt ja Stand heute 2 Unternehmen, die da richtig gut unterwegs sind, Punkt. Und da sind viele Lücken da und viele Nischen.
Ja, es gibt noch keine Smartphones in lila, das stimmt.
Man kann da schon viel machen. Und es ist ja auch nicht so, dass die beiden Unternehmen, die da gut unterwegs sind, ständig alles richtig machen und zumindest einer von beiden hat auch nicht den Anspruch, alle Preispunkte und alle Gerätepunkte und alle Feature-Punkte zu besetzen. Also ich glaube, da kann man schon viel machen. Und
ja, aber es ist doch nichts dran zu verdienen.
Ich glaube schon, dass was dran zu verdienen ist. Es gibt 2 Unternehmen, die verdienen sehr gut dran.
Ja, aber eben
weil
diese 2.
Ja, weil sie es richtig machen und der Rest der Welt macht
komische Dinge. Aber was macht denn,
macht dann eine
HTC oder eine Sony verkehrt? Ich meine, die machen auch Android-Telefone wie der andere auch.
Ja,
gibt eine Menge andere Hersteller, die
das
versuchen.
Ja, man hat da so ein bisschen.
Aber jeder sagt, ich verdiene da nichts.
Man hat da so ein bisschen den Anschluss verloren, weil es 2 gibt, die das sehr, sehr gut machen, die mit einem sehr guten Branding unterwegs sind, die mit recht guter Produktqualität unterwegs sind. Und HTC.
Das war doch
HTC auch. HTC war sensationell aufgestellt und HTC hat es verblödelt. HTC hat es verblödelt. Dann kriegst du 1-2 Gerätegenerationen nicht mit und dann hast du ein Problem. Du musst dich halt anstrengen. Einfach ist das nicht. Ja, ist doch wahr. Was willst du denn da sagen?
Ja, es wird auch nicht einfach.
Lenovo
im nächsten Jahr auch kommt in Europa mit eigenen Smartphones. Es wird da nicht einfach.
Nein, der Markt, aber meines Erachtens ist der Markt wahrhaftig groß genug, wenn man das Thema seriös angeht. Man muss halt eine gewisse Konzentration drauf bringen und man muss sich überlegen, wie so Geräte aussehen und wie sie vernünftig zu bedienen sind. Und Samsung hat das recht gut gemacht. Sie haben sehr viel von Apple abgeschaut. Sie haben das sehr gut gemacht. Und es kommen ja noch mehr. Es gibt chinesische
Anbieter. Es gibt diesen
Google Spin-off, die Namen habe ich vergessen.
Motorola?
Das sind ehemalige Google-Manager aus China, die haben sich selbstständig gemacht. Und
meinst du ZTE oder was?
Die haben diesen Hugo Bauer, der bei Google für Android zuständig war, abgeworben. Und die sind da auch unterwegs.
Es gibt einige
Buben, die da noch an den Start gehen. Also pass mal auf, meine Theorie ist, dass mit den Smartphones, ich habe ja auch eins, das ist alles gut und schön, wir sind bei der technischen Entwicklung und bei den Möglichkeiten, die es gibt, sehr, sehr, sehr am Anfang. Die Anwendungsintegration, die es gibt, ist bis jetzt ist schon besser als alles, was es auf dem PC gegeben hat. Aber das ist noch unheimlich viel Luft da. Und meines Erachtens muss halt drangehen und überlegen, was ist da sinnvoll? Wie sieht ein tolles Smartphone aus? Das gibt doch Möglichkeiten. Natürlich muss man da einsteigen. Wer in IT und in Endgeräten halbwegs Ambitionen hat, muss selbstverständlich das Thema Smartphones besetzen.
Da gebe ich dir ja vollkommen recht.
Oder soll sich gehackt legen. Und wer es nicht hinkriegt, soll sich auch gehackt legen.
Ja, ich gebe dir ja völlig recht, aber ich verbinde mit dem Unternehmen BenQ keine Technologiebude, die so weit vorne am Start ist, dass ich da irgendwie großartige neue Dinge erwarte, sondern das klingt für mich nach einem MeToo-Produkt.
Ja. MeToo-Produkte, mit MeToo-Produkten kann man vielleicht was machen, aber
wird eben nichts dran verdient, das weiß
nicht,
jeder.
Wird nicht funktionieren. Man braucht einen gewissen
Innovation. Darauf wollte ich hinaus.
Ich unterschreibe dieses, man braucht einen gewissen Innovation.
Weil du gerade gesagt hast, ja, sollen sie an den Start gehen.
Nein, ich denke,
natürlich sollen sie an den Start gehen, die Möglichkeiten sind ja da, bloß.
Ich bin aber anderer Meinung.
Mehr vom Billigscheiß.
Also ich sehe das ein Stück weit so, dass BenQ sich ein bisschen wieder ins Gespräch bringen will, weil Smartphones ist halt toll, wenn man drüber spricht etc. pp. Aber ehrlich gesagt, wie ruhig ist es dann um BenQ in der letzten Zeit geworden? Die waren doch schon mal viel stärker und viel weiter vorne. Monitorbereich, Projektorenbereich
etc. Ja, sie haben sich aus vielen Bereichen ja zurückgezogen.
Nachdem sie fast pleite gegangen wären, nach der Siemens
übernahme. Genau, und haben sich dann in dem Bereich Monitore, Projektoren darauf so konzentriert. Da sind sie, glaube ich, aber ganz gut unterwegs. Ich bin übrigens nicht eurer Meinung, würde ich mich nicht anschließen, dass es keinen Sinn machen kann, auch MeToo-Produkte auf den Markt zu bringen. Unter der Voraussetzung, einfach zur Abrundung der Produktpalette. Dass wenn du halt gefragt wirst, habt ihr denn auch Smartphones, dass man dann sagen kann, selbstverständlich haben wir Smartphones, können wir euch gerne auch liefern. Da ist natürlich die Kunst, du kannst jetzt eben, um Andreas Wort aufzugreifen, kein Kernkraftwerk dann dahinter setzen und dann für teuer Geld Forschung und Entwicklung betreiben und dann ein MeToo-Produkt auf den Markt zu bringen, sondern da musst du natürlich total effizient sein. Im Zweifel kaufst du zu, ne, OEM, machst dein Label drauf, fertig, ist die Maus. Dann hast du MeToo.
So wird es ja auch sein.
Ist ja nicht schlimm, aber hast wenigstens auch was du deinem Kunden zeigen kannst. Ich denke, dass es auch nur in diese Richtung gehen kann. Bei BenQ.
Na, ich weiß nicht, alle, die es bisher in die Richtung versucht haben, sind da eigentlich auch wieder ausgestiegen. Also sagt ja auch jeder. Ich meine, also,
ja, wenn du eine eigene Produktion dahinter stellst, dann kannst du es natürlich nicht, dann rechnet es sich sicherlich nicht. Das wäre dann ein Fehler. Wie gesagt, du musst halt da ganz schlank aufgestellt sein und ich denke, es gibt so viele Hersteller mittlerweile in dem Bereich. Da würdest du sicherlich auch einen finden, der dir sagt, ich baue das Ding für dich und ab die Maus, ne?
Ja, ich habe halt so meine Zweifel, dass das wirklich einträglich ist fürs Geschäft. Also du zahlst eigentlich drauf.
Ja, wieso? Wieso zahlst du drauf?
Das kommt drauf an, wie du letztendlich aufgestellt bist.
Es gibt außer Apple und Samsung niemanden im Smartphone-Bereich, der Geld damit verdient. Gibt es niemanden. Alle anderen schreiben rote Zahlen. Es ist ein Draufzahlgeschäft. Warum macht es BenQ? Nur damit sie sagen können, dann haben wir es auch im Portfolio, falls uns mal jemand fragt, ob wir auch Smartphones liefern können.
Ja, aber Christian, das ist möglich, der Status Quo, aber das muss doch nicht für alle Ewigkeiten so bleiben.
Und der Markt ist am Anfang. Der Markt ist total am Anfang.
Und wenn das so, wenn Wirtschaft so funktionieren würde, dass man sagt, nee, ich gehe jetzt in diesen Segment nicht rein, weil da sind schon zwei große Player, die teilen den Markt mehr oder weniger unter sich auf, dann wird es ja gar keine Weiterentwicklung geben. Ja,
dann hier kompletter Stillstand. Ich glaube, die Möglichkeiten sind gigantisch in dem Markt.
Sind sie mit Sicherheit bisher halt außer den zwei Unternehmen noch keiner wahrgenommen.
Nein, man muss es halt ein bisschen anders angehen. Schon
spannend. Ja, Lenovo finde ich auch viel spannender jetzt als BenQ in diesem Bereich. Das muss ich auch sagen.
Da muss ich sagen, okay, da kann ich irgendwie eine gewisse Ernsthaftigkeit jetzt hier spüren. Die haben großen Erfolg mit ihren Sachen natürlich in China. Die beherrschen sehr viel Technologie.
Ja.
Sind auch innovativ etc. pp. Also da erwarte ich mir schon deutlich mehr, aber so eine Ankündigung von BenQ, wir gehen in den Smartphone-Bereich, das ist irgendwie so, ich weiß nicht. Also ich habe immer,
nein, pass auf,
ich glaube, ich das ernst nehmen soll, sowas.
Ach Christian, jetzt sei doch mal nicht so negativ.
Wahnsinn,
ich meine, der Lenovo und der BenQ, die werden sich völlig anders positionieren in diesem Segment.
Ja.
Der Lenovo, der tritt mit dem Anspruch auf, wir kommen nicht als MeToo-Anbieter, sondern wir wollen innovative, sexy Produkte dem Markt zur Verfügung stellen.
Ja. Also
heißen die so? Keine Ahnung, wer ausgedacht. Ich würde die so nennen.
Ja.
Thinkphone,
ja.
Toll.
Und, ja. Der Lenovo, der BenQ wird sozusagen als der, wie soll ich sagen, kleine...
Ja, die werden so ein bisschen stylisch aussehen. So
ja, und, sicher, ja. Aber keine technischen Innovationen. Das werden die nicht bringen. Die
haben ja Bildschirmtechnologie, vielleicht kriegen sie ja ein bisschen was auf die Kette. Wäre ja auch ganz schön.
Ja.
Da ist zumindest ein Ansatz da. Ja. Sind ja einer der größten Produzenten.
Ja.
Ja, ich denke, Samsung wird da schon mächtig Schiss vor denen haben.
Ja, ich glaube.
Ah, auch. Herr Mayer, jetzt ist er aber alle negativ gestimmt.
Den Samsung-Chef im Clip gesehen, hochroter Kopf. BenQ drauf projiziert, Wahnsinn, oder?
Nee, es gab halt schon so viele,
Korea tritt in einen Handelskrieg mit Taiwan ein.
Ich meine, ZTE ist hier angetreten und hat gesagt, jetzt räumen wir den ganzen Smartphone-Markt auf, hörst du nichts mehr davon. Acer ist damals angetreten, HP ist damals angetreten, nothing.
Irgendwann wird aber einer kommen und dann wird's passieren.
BenQ!
Who knows?
Thank you.
Ne? Jetzt, genau. Apple hatten wir auch nichts mehr zugetraut.
Ja, Apple war so gut wie pleite, bis Bill Gates sie gerettet hat.
Genau.
Ja, natürlich, klar.
Ja, und auch so Läden wie Huawei sind dann mit Handys unterwegs. Sie brechen es halt nicht auf. Keine Ahnung, ob die damit Geld verdienen oder nicht. Wäre eine interessante Frage. Oder wie viel die machen. Aber so schlecht sind die nicht.
Ja.
Huawei. Hab neulich. Huawei. Ja, ich kenne einen Anwender, der so ein Telefon hat. Und der ist hochglücklich. Der findet das richtig gut.
Naja, gut. Also ich meine, das ist ein Telefon, das ist halt ein Android-Telefon. Das ist so austauschbar wie nur irgendwas. Also auch Huawei ist jetzt kein Unternehmen,
wo du sagst, da liegt aber auch der Fokus nicht drauf bei Huawei. Das ist auch so ein klassischer MeToo-Anbieter. Ne? Huawei ist ein gutes Beispiel.
Carrier-Massengeschäft.
Ist deren Konzernstrategie, wo sie halt ihre Kernkompetenzen drauflegen und dann, dass die noch Smartphones mit im Gepäck haben. Prima, ja, rundet die ganze Geschichte ab. Das ist aber nicht wirklich das strategische Produkt für das Unternehmen. Und Modus Mutandis ist das, habe ich das jetzt richtig formuliert? Mensch, ich habe schon so lange kein Latein mehr. Aber in ähnlicher Weise ist es halt eben nur dann halt abgespeckt bei BenQ auch. Also
ja, oder schauen
wir mal, Christian.
Oder schaut euch Sashem an. Ich habe neulich ein Sashem-Smartphone gesehen. Groß wie ein Kuchenblech.
Echt?
Hammer.
Aber mit Antenne
die verkaufen
Ausziehen.
Das klack, klack, und zum Falten.
Genau.
Aber die verkaufen das auch. Und die machen da bestimmt nicht wenig von.
Warren Buffett setzt nach wie vor auf sein Klapptelefon hier.
Was hat er noch?
Der hat so ein Nokia, so ein altes. Es gibt noch Anbieter, die noch solche Klapptelefone nach wie vor haben.
Ja, klar,
die
werden nach wie vor
verkauft.
Ja. Die kosten ja nichts. Hab ich neulich gesehen im Supermarkt. Samsung, so ein Samsung-Klapptelefon hat gekostet, ich glaube, 15 Euro oder sowas. Mhm. Und da sind schon 10 Euro Gesprächsguthaben drauf.
Das ist der Warren, der Warren Buffett, der war irgendwie gut. Der war in so einem Interview drin und dann sagte der Interviewer zu ihm, ging er ans Telefon jedenfalls und hat er so ein Nokia-Klapptelefon rausgeholt. Ich meine, milliardenschwer, der Mann.
Ja, ja.
Klapptelefon rausgeholt. Dann hat er gesagt, da hat der angesprochen, ob er denn nicht ein Smartphone hätte oder sowas. Und dann sagt er, nee, also this phone is the one, wie hat er gesagt, Alexander Graham Bell gave me.
Sehr schön.
Er ist an Coolheit kaum zu überbieten.
Echt, also der ist,
es ist schon Wahnsinn.
So trocken irgendwie.
Nicht schlecht.
Ja, also.
Ja, aber ich denke, wenn du in ein Smartphone einsteigst, dann musst du dafür auch was tun. Und dann musst du den Markt mit einer gewissen Ernsthaftigkeit verfolgen, sonst passiert da halt auch nichts. Wenn du es tust, glaube ich, kannst du schon eine Menge bewegen. Es gibt schon viele Leute, die auf der Suche nach alternativen Geräten sind. Und die keinen Bock haben drauf, dass bei Samsung musst du alle 2 Jahre ein neues Telefon kaufen, weil das Betriebssystem irgendwie nicht mehr unterstützt wird. Und bei Apple musst du irgendwann ein buntes Telefon kaufen. Und das ist auch scheiße. Und dann ist das auch teuer.
Musst du ja nicht.
Ja, sicher.
Kannst du.
Nein, musst du.
Musst du kein
Hat Steve Phone. Jobs aus dem Jenseits gesagt,
das
bei colorful phones.
Achso, ja gut. Ja, du kriegst ja ganz schwarz.
Learned it in heaven.
Muss also Amazon auch ein eigenes Smartphone bringen?
Amazon?
Ja.
Ich glaube, das ist eine Frage der Zeit. Ich glaube, das ist eine Frage der Zeit, dass sie eins bringen.
Ja. Also es deutet zumindest einiges darauf hin, schon seit langer Zeit. Also hat Amazon einige Patente angemeldet im Smartphone-Bereich. Unter anderem geht es da um das Thema 3D. Mhm. Also wie bringe ich Produkte auf ein Smartphone, dass ich dreidimensional sehe und anschauen kann? Also Produktpräsentation. Zum anderen hat Amazon in einem anderen Bereich vorgemacht, wie man mit Hilfe von Hardware viel Geld verdienen kann. Das ist das Thema Kindle.
Ja.
Obwohl das Gerät nur ab 79 Euro bis, ich weiß nicht, was der teurere kostet, vielleicht 129, 139.
Sowas, ja.
Ich weiß es nicht. Da ist jedenfalls kein Geld damit verdient, das weiß er auch, aber er hat eine Technologieplattform geschaffen in Form eines E-Readers, die nach neuesten Erhebungen, die hier ein Marktinstitut gemacht hat, dafür gesorgt hat, dass der jährliche Einkauf eines Amazon-Kunden, der ein Kindle besitzt, von durchschnittlich $790 auf $1,233 hochgeht. Also Kindle-Besitzer kaufen regelmäßiger, sind loyaler und steigern so in, oder heben ins, so insgesamt deutlich den Umsatz
an. Umsatz und Profitabilität.
Und Profitabilität. Und da sagt er natürlich, da ist mir es völlig egal, ob ich mit dem Kindle irgendwie Geld verdiene oder auch nicht. So, jetzt hat man daraus natürlich abgeleitet, klar, nächster logischer Schritt wäre dann ein Amazon Smartphone. Da stelle ich mir jetzt allerdings natürlich schon die Frage, ist denn das dasselbe wie ein Kindle? Und ich glaube, das ist nicht der Fall.
Nein, ich glaube, dass ich das
weil ist. Der, das schlagende Argument beim Kindle ist der Content.
Ja.
Also ist das, was da dahinter ist sozusagen, wo du sagst, da macht so ein Gerät auch Sinn. Und es war vor allen Dingen ein Marktsegment, in das er dort eingestiegen ist, das bisher noch nicht bestellt war. Mhm. Es gab ja noch keine großen Ambitionen in Sachen E-Reader. Er hatte diesen Markt ein Stück weit auch geschaffen mit einer super tollen Technologie. Ich weiß nicht, wer von euch mal so ein Kindle in der Hand gehabt hat.
Ja.
Aber es macht super Spaß, da drauf zu lesen.
Ja.
Ist ganz, ganz toll geworden. Ja.
Mhm.
Und Smartphone stelle ich mir da schon ein Stück weit schwieriger vor, weil du kannst ja heute schon über ein Smartphone bei Amazon bestellen. Kann ich ja heute machen. Gibt es entweder eine App dafür oder ich rufe die Webseite auf. Also ich sehe den Mehrwert derzeit noch überhaupt nicht im Smartphone-Bereich für Amazon. Deswegen glaube ich nicht, dass da so bald was kommt.
Also ich glaube schon, dass es kommt. Ich glaube, bei Smartphone geht es um zwei Themen. Das eine sind Apps und ein Smartphone mit einer, ein Amazon-Smartphone mit einer nativen Amazon-App, die tief implementiert ist ins Telefon, die dann überall eingreift, wo es um irgendwelche Produktbestellungen oder um irgendwelche Produkte geht, glaube ich, ist schon eine attraktive Vorstellung für eine Amazon. Und also auf der einen Seite und auf der anderen Seite, immer mehr Leute machen ja immer mehr über ihre Smartphones. Inklusive Filme gucken, Musik hören, nicht unbedingt Bücher lesen. Ich lese ziemlich viele Artikel über mein Smartphone. Bücher würde ich vielleicht über Smartphone nicht lesen, über einen Kindle-Reader vielleicht schon. Aber da geht es dann halt auch um andere Inhalte. Und insofern kann ich es mir schon wieder sehr gut vorstellen.
Ich weiß nicht, also für mich sind es noch keine wirklich klaren Mehrwerte, weil eine App haben sie heute schon am Start, über das du das alles machen kannst.
Ja, das stimmt schon. Ich glaube, es geht da eher darum, dass du relativ exklusiv auf dem Smartphone mit deiner App dann unterwegs bist und dass sie überall eingreift und überall implementiert ist. So wie Google auf Android-Smartphones.
Ja, vielleicht hat Jeff Bezos irgendwie eine geniale Idee in der Hinterhand. In dem Zusammenhang, wo das Sinn macht, hat er nicht irgendwie diese Zeitung da gekauft? In
Washington Post.
Washington Post, ja, will er da im Medienbereich?
Durchaus denkbar. Also interessant finde ich schon, dass sie halt immer wieder versuchen, so mit technologischen Ansätzen da irgendwie etwas zu präsentieren, was dieses Smartphone oder dieses Gerät einzigartig macht und sagen wir mal sicherlich speziell dafür abgestimmt ist, damit Leute noch mehr Produkte über Amazon kaufen. Da hatten viele ja schon lange, 2008 haben sie dieses Patent an den Start gebracht mit diesem 3D-Geschichte. Aber ich denke mir, wenn sie es bis heute noch nicht umgesetzt haben, und die Technologie war ja damals am Start, die haben ja da auch Unternehmen gekauft, Prismatic, glaube ich, hießen die.
Ja, die Frage ist
doch dann immer, hätten sie es schon längst getan.
Aber die Frage ist doch immer, ob du eine Technologie heute schon von dem, was umsetzbar ist, tatsächlich in oder produzierbar ist in Masse, tatsächlich vernünftig umgesetzt kriegt, dass es akzeptiert wird. Das ist ja die interessante Frage und ich glaube, das ist einfach nicht so weit.
Na, schwierig. Schwierig. Also, ich halte es im Moment für wenig wahrscheinlich, dass sie da was bringen.
Und das hatte ich nämlich eben im Hinterkopf, neulich eine Studie gelesen auf Realtime Report, dass ein Drittel der Konsumenten in den USA, die Seiten der Retailer, also auch Amazon, vor allem Amazon, ausschließlich über Mobile Phones, also ausschließlich über Smartphones ansteuern. Was ich für sehr, sehr viel halte. Und wo ich auch glaube, dass der Wandel da unheimlich schnell in Richtung Telefone schwenkt. Und schon von daher halte ich es für sinnvoll zu sagen, ich habe da mein, mein Shopping-Device für Amazon, mit dem kann man auch telefonieren.
Ja, also die Zeit ist absehbar, wo man da wirklich noch darüber sprechen wird, ob etwas auch mobil zugänglich ist
oder ja, nicht. Absolut. Das
wird so eine absolute Voraussetzung werden. Letztens hat ein Marktforscher mal die Zahlen zusammengetragen und gesagt, es gibt etwa 800 Millionen Firmen-PCs weltweit, die quasi abgeschlossen sind oder zumindest nach 17 Uhr quasi nicht mehr zugänglich sind, ja, die man ja halt nur so braucht. Ja. Dann gibt es etwa 900 Millionen PCs, die in der freien Wildbahn unterwegs sind, die zum ganz, ganz großen Teil geteilt werden, also wo mehrere Personen diese auch nutzen.
Mhm. Ja.
Und nur das Smartphone ist das einzige Gerät, was ein persönliches Gerät ist.
Ja. Eins zu eins.
Eins zu eins. Und das immer besser wird,
ja.
Das immer besser wird dahingehend, auch ist, dir das Netz verfügbar zu machen, etc. Ja. pp. Also muss die Reise ganz klar dorthin gehen.
Und
also
da reden wir heute schon über...
So, ja. Da reden wir heute schon über, ich glaube, 2,8 Milliarden Geräte oder sowas. Das ist eine irre Zahl. Und von daher ist das eigentlich nur eine Frage der Zeit.
Ich denke schon.
Ja.
Es wird auch sehr viel gelesen auf Smartphones. Gut, mache ich auch.
Ja, ich lese da aber nur wirklich ganz kurze
Stücke drauf. Ich lese auf dem Telefon lange Texte.
Ja.
Und was ich schon klasse finde, ist, die Kürze der Zeilen ist erheblich lesefreundlich. Ich habe dann auch nicht wirklich Lust, am Bildschirm breite Zeilen zu lesen. Also die Lese.
Aber für dich wäre das so ein Tablet eigentlich noch viel besser.
Sehe ich überhaupt nicht.
Also ich lese am Tablet zum Beispiel total gerne, aber das Smartphone.
Also ich lese am Telefon bis auf wirklich sehr, sehr lange Geschichten. Mhm. Und das geht erheblich gut. Das geht vor allem überall, egal wo du bist.
Ja, ja.
Auch in der vollen U-Bahn.
Gut, du also hast ja auch so ein halbes Kuchenblech.
Dann hast du ein
bisschen mehr Platz.
Das hier.
Das ist auch schon eins der größeren
Sorten. Das ist ein bisschen größer als ein, ich finde die Größe exakt richtig. Also Galaxy 3S.
S3,
absolut richtig, meines Erachtens absolut richtige Größe auch zum Tippen. Ich bin äußerst zufrieden, okay. Muss ich wirklich sagen.
Pick.
Ah nein, das war schon Pick. Das war Pick vor Anno Dunnemal. letztes Jahr im Sommer.
Ja, stimmt, ich erinnere mich.
Letztes Jahr im Sommer. Blutenden Herzens hatte ich mein Nokia verschrottet.
Okay, Doc. Dann lass uns mal rüberschauen in den Systemausbereich. Da haben wir allerdings nicht viel drin stehen. Eins ist das Thema Facebook-Massenabmahnung. Hat uns ja auch mal eine Zeit lang beschäftigt. Wann war denn das? Vom halben Jahr? So
ja.
Um den Dreh rum?
Ja.
Vom Dreivierteljahr oder so. Ging es ja hier sehr stark durch die Branche, dass viele Systemhäuser abgemahnt wurden, weil sie kein Impressum hatten auf Facebook. Und da gab es einen in wo saß der? Regensburg, glaube ich, ne? Der angeblich selber ein Systemhausgeschäft hatte.
Ja.
Und hier bundesweit eben andere Systemhäuser abgemahnt hat. Und das hat ziemlich hohe Wellen geschlagen und das kam jetzt auch zur Gerichtsverhandlung und landete letztendlich dann vom Oberlandesgericht in Nürnberg. Und das Oberlandesgericht in Nürnberg hat gesagt, diese ganzen Abmahnungen waren nicht zulässig.
Mhm.
Und zwar im Wesentlichen aus zwei Gründen heraus. Zum einen ist dieses Systemhaus, es ist völlig überzogen, davon zu sprechen, dass alle anderen Systemhäuser in Deutschland eine ernsthafte Wettbewerber von ihm sind. Also ist keine Verfolgung eines Wettbewerbsstoßes, macht in dem Fall quasi keinen Sinn. Und zum Zweiten hatte das Gericht sehr starke Zweifel daran, ob denn das Systemhaus tatsächlich als solches wirtschaftet. Die haben einfach mal in die Bücher reingeschaut und festgestellt, was hat das Unternehmen eingenommen und was hat das Unternehmen ausgegeben und haben dort festgestellt, das kann sich hier nicht um einen Systemhausbetrieb in dem Sinne handeln, wie man sich das vorzustellen hat, sondern im Wesentlichen ging da nur Anwaltskosten etc. pp., die da drüber gewandert sind. Und das hat das Gericht ebenso für sich erkannt und dann, wie ich denke, auch völlig zu Recht gesagt, das lassen wir mal schön sein.
Ja.
Und Frage ist jetzt natürlich, was jetzt diskutiert wird, inwieweit haben diejenigen Systemhäuser, die entweder gezahlt haben oder zahlen mussten etc. pp., die Anwälte beauftragt haben, um rechtlichen Beistand hier holen zu haben. Welche Möglichkeiten haben die jetzt hier, Regressforderungen aufstellen zu können? Da denke ich, werden wir noch ein bisschen was davon hören. Im Übrigen ganz interessant, derjenige, der hier auch bei dem Thema ganz weit mit da vorne war, bei dieser Facebook-Massenabmahnung, sind übrigens auch bei dieser ganzen Porno-Streaming-Geschichte mit involviert.
Ach nee.
Gehört alles zu diesem
Dunkel. Tatsächlich.
Das ist ja mal
Gangster.
So ist es, gell? Mhm. Schon ein interessantes Geschäftsmodell, diese Abmahnerei. Es ist natürlich offiziell nicht. Gibt natürlich keiner zu. Ne? Ja. So, Systemhausbereich. Dann habe ich nur noch aufgeschrieben, IBM und Bechtle. Die haben einen EU-Großauftrag erhalten von mit einer stattlichen Summe. Ich glaube, eine der größten Aufträge, die die EU jemals vergeben hat. Boah. Im Bereich IT. Kann jetzt aber gar nichts Volumen sagen. Ich habe es mir hier nur notiert. Aber vielleicht kann ich es mal schnell aufrufen, damit man ein Gefühl dafür kriegt. Also es geht hier um 6.100 Server.
Hui.
Schon mal,
ja, das ist schon eine Menge.
Ganz ordentlich was. Um 45.000 Arbeitstage Dienstleistungen, die hier erbracht werden.
45.000?
Ja, das ist also schon einiges. Aber das genaue Volumen, doch 115 Millionen Dollar Projekt ist das.
Donnerwetter.
Das ist schon ganz schön. Ganz, ganz ordentlich. Ja, und die Firma Bechtle ist hier also für die EU am Start. Das ist natürlich schön zu hören, sowas.
Und ist das nicht eigentlich ein Projekt gewesen oder gab es das nicht vorher schon? Und das hatte in der Vergangenheit HP mit der Computer Center gewonnen. Das war das, was ich gehört hatte.
Keine Ahnung.
Also angeblich hat man damit HP und Computer Center geschlagen.
Mhm. Ja, könnte schon sein, dass die zwei da der Konkurrent waren sozusagen. Oder mit,
Also für Bechtle ist das natürlich ein Riesending. Ne? Das muss man sagen, weil die ja mit ihrem Systemhausbereich eigentlich nur im deutschsprachigen Raum sind. Im Gegensatz zu Computer Center, die ja europaweit operieren. Insofern ist das natürlich
in Richtung Internationalisierung
schon überraschend. Ne? Und stellt sich dann auch die Frage, gut, wo sind die ganzen Arbeitsplätze und wie managt Bechtle das dann alles? Weil sie haben ja im Ausland, also nur in Österreich und Schweiz, haben sie noch Systemhäuser, aber in sonst keinem anderen europäischen Land. Wohl Bechtle direkt. Das ja, aber nicht Systemhaus. Mhm. Aber trotzdem ein Riesending. Also diese Investition von Bechtle in das Behördengeschäft in den vergangenen Jahren, also die ernten da mal so richtig die Früchte jetzt. Ne?
Ja. Haben die da nicht sogar einen neuen Manager jetzt am Start für Behördengeschäft? War das nicht Bechtle? Ich meine, das war eines der großen Systemhäuser.
Das weiß ich jetzt nicht.
Ich glaube, es war Bechtle. Da kam auch vor ein paar Tagen nochmal eine Personalmeldung. Ich glaube, es ist Bechtle. Müssen wir aber nochmal nachschauen. So, dann würde ich gerne mit euch nochmal ein bisschen über Microsoft sprechen wollen, weil mir da doch ein paar Sachen aufgefallen sind, wo ich mal wissen wollte, wie ihr darüber denkt. Nachdem bekannt wurde, dass Steve Ballmer Microsoft binnen 12 Monaten verlassen wird, das war ja mal so der Zeitrahmen, den man sich hier selber gegeben hat, und man ja derzeit noch beschäftigt ist, Nachfolger für ihn zu finden, der jetzt auch erst 2014 bekannt gegeben wird.
Ja.
Ursprünglich war mal geplant, dass das bis Weihnachten über die Bühne ist. Scheint sich aber doch schwieriger zu gestalten als überhaupt. Seitdem jedenfalls wird Ballmer nicht müde, bei den großen Journalisten und großen Bloggern in Amerika überall anzuklopfen und Interviews zu geben.
Ganz seitdem ist er komplett hyperaktiv bei allem, was er macht.
Und
seitdem arbeitet er richtig.
Noch viel interessanter finde ich, über was er spricht in diesen Interviews, indem also wir einen Steve Ballmer vorgeführt bekommen, der plötzlich ein sehr einsichtiger weiser Manager
einfühlsamer
ist, einfühlsam und sagt,
selbstkritisch,
ich habe große Fehler gemacht bei Microsoft. Das Projekt Vista hat uns 7 Jahre gekostet und war der Grund dafür, dass wir den Anschluss im Mobile-Bereich total verschlafen haben, weil wir alles darauf fokussiert haben. Vista im ganzen Unternehmen hat alles nur noch, war nur mit Vista beschäftigt.
Wir hatten die besten Leute, wir haben sie vergrätzt.
Genau, und viele sind weggegangen, weil es nicht weiterging und weil viele gesagt haben, das kann doch nicht alles sein. Vista war jetzt auch nicht gerade ein Erfolgsprodukt von Microsoft. Und da stelle ich mir die Frage, Ballmer, derjenige, der immer alles verteidigt hat, ja, der nie etwas Schlechtes hat kommen lassen auf Microsoft und immer gesagt hat, wir haben wieder das beste Produkt am Start und wir sind überhaupt ganz weit vorne. Plötzlich, wie ausgewechselt ist und so an die Öffentlichkeit geht.
Er ist geläutert.
Frage ich mich, was treibt diesen Mann um? Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Das glaube ich bei vielen Leuten,
aber das glaube ich auch
einem nicht. Steve Ballmer nehme ich das nicht ab. Und da habe ich mich gefragt, was könnte wohl die Motivation des Steve Ballmer sein, das zu tun?
Aha. Hast du auch eine Antwort darauf gefunden?
Nee, ich habe nur eine Theorie. Eine Antwort habe ich natürlich nicht. Ich habe nicht fragen können. Aber ich glaube, dass Steve Ballmer hier Botschaften richtet an seinen Nachfolger.
Mhm.
Und die öffentlich kundtut, damit sie auch in der öffentlichen Wahrnehmung verstanden werden. Und alle ein Augenmerk darauf haben sollen, dass der zukünftige Chef von Microsoft genau diese Fehler nicht macht oder man ihm ein Stück weit auch schon die Richtung vorgibt, in die er zu marschieren hat. Also er gibt auf Umwegen sozusagen über die Öffentlichkeit schon mal die Richtung vor, in die sich ein zukünftiger Microsoft-CEO bewegen muss, indem er ihm sagt, tu dies nicht, tu jenes nicht, tu das nicht, es war nicht gut, hat geschadet. Es ist für mich so ziemlich der einzige Grund, der mir einfällt, warum er das macht. Mir würde sonst keine andere Begründung einfallen. Oder habt ihr noch irgendwie eine Idee, warum? Ich glaube nicht, dass der. Also klar, naja. Das hast du jetzt nicht vorhin ernst gemeint, Andreas.
Dass der geläutert ist. Nein, der ist vielleicht ein bisschen altersmilde oder sowas.
Also ich denke, eins ist klar, in seiner früheren Rolle als CEO von Microsoft musste er so in der Öffentlichkeit handeln, wie er gehandelt hat. Also er musste sagen, wir haben das beste Produkt, wir sind auf dem richtigen Weg, wir haben die Zukunft im Griff sozusagen und so. Das musst du als CEO bringen, sonst kannst du ihn halt sofort einpacken. Jetzt ist er ja aus dieser Rolle mehr oder weniger schon so fast raus.
Ja.
Na, und insofern hat er da jetzt nicht mehr diesen Druck, Microsoft als etwas zu verkaufen, was Microsoft vielleicht nicht gerade so ist.
Aber er ist doch eigentlich immer Mr. Microsoft.
Ja, aber jetzt tut er da was Gutes, aber jetzt tut er auch wieder Microsoft was Gutes. Und eben auch.
Ja, ja.
Er stellt nämlich sich selbst und Microsoft, er macht Microsoft und sich selber irgendwie menschlicher, sympathischer, kommt irgendwie besser rüber. Ne? Also auch der große Microsoft, der große Boss von früher, der starke Mann, ist auch ein Mensch, ne? Der Fehler macht, der es zugibt, dass er Fehler macht. Und das ist auf jeden Fall irgendwie eine neue.
Vielleicht war es auch nur an der Zeit, das mal auch zu tun, weil es hat ja wirklich keiner mehr ernst nehmen können, dass Microsoft nicht müde wird zu sagen, ja, wir spielen in allen technologischen Bereichen ganz weit vorne mit, was sie definitiv nicht tun. Also,
ja, richtig.
Aber sie wurden ja die ganzen Jahre nicht müde, immer wieder zu betonen, wir sind's. Ja, wir sind voll mit dabei. Und irgendwie wurde das Unternehmen, denke ich, in einigen Bereichen auch schon ein Stück weit unglaubwürdig.
Richtig.
Ja, also ich denke, der Kauf auch von Nokia war ja ein Stück weit aufgedrängt. Also die hatten ja überhaupt keine andere Möglichkeit. Ja, also sie hatten damit quasi einen OEM-Hersteller am Start, der verpflichtet war, Windows Phone drauf zu packen. Nokia wollte ursprünglich, hat ja auf Android gesetzt. Sie haben ja auch angekündigt, noch vor nicht allzu langer Zeit Android-Smartphones machen zu wollen. Ist ja abgesagt worden jetzt. Ne? Also das hat ja sicherlich auch einen Grund. Und Ich denke, das muss man ein Stück weit vielleicht auch in dem Zusammenhang sehen. Frage ist jetzt auch an euch nochmal, der Nachfolger von Steve Ballmer, wird der nochmal das Ruder rumdrehen können, umreißen können, dem Unternehmen neue Richtung geben können? Wird der all die Versäumnisse, die stattgefunden haben, hier hinbekommen? Was muss geschehen?
Also,
was brauchen die für einen Mann an der Spitze? Ein Microsoft-Mann?
Also sicher kein Verwalter. Sicher kein Verwalter. Das braucht man nicht. Also so in dem Sinne, wir machen jetzt, wir sind eine super erfolgreiche Company, wir machen jetzt so weiter. Das den Erfolg verwalten, sowas geht natürlich nicht, sondern sie brauchen halt schon jemanden, der dem Unternehmen frische Impulse gibt. Es gibt es gibt ja Stimmen, die sagen, also nur wenn ernsthafte Stimmen, Microsoft muss in Teilen, in wichtigen Teilen das Geschäftsmodell ganz anders gestalten, sich sozusagen neu erfinden, um mal dieses Schlagwort zu bringen, weil vieles nicht mehr funktioniert. Ich war jetzt vor 2 Wochen oder so, war ich bei Tobit, beim Tobias Groten in Aus, und der sagte also, Software verkaufen wird es nicht mehr lange, das wird nicht mehr lange funktionieren. Also zumindest im Privatkundengeschäft. Die Menschen werden keine Software mehr kaufen, auch schon mal gleich keine Betriebssysteme, aber auch keine Office-Programme und so. Das ist, da wächst eine Generation heran von Nutzern, die nicht mehr bereit ist, dafür Geld auszugeben. Er sagte mir heute, ist das bei Apps schon so? Er beobachtet das sehr genau. 79-Cent-Apps werden schon kaum noch mehr installiert, und wenn dann nur unter größten Protesten.
Ne, und, das ist ein Schweinegeld kostet.
Ja, ja, ne, und bei diesem Peanuts-Betrag. Ne, und ich meine, Tobit ist ja selber ein Softwarehersteller, im Wesentlichen vom Ursprung her. Und er sieht das halt für Microsoft, ich hatte ihn dann explizit auch auf Microsoft angesprochen, und der sagte auch, dann wird sich Microsoft auch darauf einstellen müssen und wird sich da ganz neu positionieren müssen. Im B2B-Bereich sieht es ein bisschen anders aus noch, aber das kann sich natürlich auch ändern. Und dieser Bereich, ich meine, das ist ja das Kerngeschäft sozusagen von Microsoft, da kommen die her, Betriebssysteme und Office-Anwendungen und so weiter und so fort. Und wenn sich da der Markt doch sehr stark wandelt, dann kann ja Microsoft nicht weitermachen wie bisher. Und dann müssen sie sich natürlich neue Erlösquellen suchen. Allerdings, es gibt auch andere Marktteilnehmer, die sagen, in 5 oder 10 Jahren wird es gar nicht mehr geben. Das glaube ich natürlich nicht. Es würde sie dann nicht geben, wenn sie so weitermachen wie bisher. Aber Microsoft muss sich ja natürlich auch weiterentwickeln und tut es ja auch. Und da bin ich auch nicht zu negativ und skeptisch eingestellt, weil ich glaube, dass in dem Unternehmen wirklich so viel Gehirnmasse vorhanden ist, ne, weltweit, dass da auf jeden Fall die Potenziale vorhanden sind. Und es kommt eben auf diesen neuen Mann drauf an, diese Potenziale dann auch ihnen eine Stimme zu ermöglichen, dass sie sich melden und dann dementsprechend. Und deshalb glaube ich, dass so ein Vertreter aus der, ich sage mal, in Anführungszeichen Old Economy, dass der vielleicht da nicht die optimale Besetzung ist. Also der Vorchef ist ja immer im Gespräch gewesen, heute auch noch, wurde ein bisschen wieder rausgenommen, weil er selber gesagt hat, bis Ende 2014 bleibe ich bei Ford auf jeden Fall. Mhm. Er ist ja ein guter Bekannter wohl von Steve Ballmer. Aber vielleicht ist er für den Job nicht der richtige Mann. Also ich weiß, ich kann das nicht beurteilen. Wobei so ein ganz junger Szenehüpfer, glaube ich, wäre jetzt auch nicht so der Richtige, um so eine riesen Company zu führen und zu steuern. Ne?
Also ich sehe es ähnlich wie du, Damian. Vor allen Dingen, wenn du dir mal anschaust, was Microsoft so, was da bei denen aus dem Labor rausfällt und was die teilweise so an Prototypen an den Start bringen. Ich erinnere nur mal an diesen Surface-Tisch, war ja mal eigentlich dieser Tisch. Kannst du dich noch daran erinnern?
Dunkel,
ja. Ja. Tisch, wo du da so Touch-Oberfläche drauf hattest und so Bilder hin und her.
Das war eine coole Geschichte. Das war eine
total coole
Microsoft-Geschichte. Und sehr weit vorn dran.
Problem war ja, ich sag's jetzt mal überspitzt, es lief kein Office drauf.
Aha.
Ja, also ist jetzt wirklich nur so als Bild gemeint. Aber genau das ist das eine der großen Probleme tatsächlich bei Microsoft, diese extreme Fixiertheit auf das Thema Office, das eine enorme Macht hat auch in dem Unternehmen, also dieser Bereich, der dafür zuständig ist. und da es ein Riesenpolitikum auch ständig ist. Ja? Also wenn das nicht irgendwo mit dabei ist, dann ist es schwierig, weil es ja auch natürlich auch eine riesen Cash-Cow war über lange Jahre hinweg. Sicher. Und viel Geld reingespült hat, hat man, denke ich, auch viele andere Bereiche da ein Stück weit vernachlässigt. Und da, denke ich schon auch, muss eigentlich jemand von außen rein, der abseits dieser politischen Ränkespiele einen klaren Blick dafür hat, wo die Potenziale von Microsoft eigentlich sind und da fördert und fordert und versucht, es voranzubringen. Und deswegen, denke ich, tun sie gut daran, wenn sie sich jemand von außen holen. Mit einer Ausnahme, wen ich glaube ich auch ganz gut finden würde, wäre der Skype-Chef, den sie da an Bord geholt hatten, also mit der Übernahme jetzt an Bord haben, weil der kommt eben so auch aus dieser Start-up New Economy Schiene sozusagen, der sicherlich auch eine ganz andere Denke hat und auch eine ganz andere Manager-Generation ist. Mhm. Aber so ein Ford, wie alt ist der Typ von Ford? Der ist doch auch schon irgendwie 66 oder sowas?
Kann sein,
67?
Ja.
Weiß ich nicht.
Schwierig.
Weiß ich nicht, ob man damit eine neue Generation Microsoft irgendwie so, kann sie ja nicht mal symbolisieren.
Ja. Also so. Bin ich auch skeptisch.
Ja. Aber ich bin sehr gespannt.
Wahrscheinlich wird es wieder eine Frau.
Ja, kann durchaus sein. Kann durchaus sein, ja, wer weiß.
Merkel.
Merkel. Ja, die macht es mal. Oder Ursula. Oder irgendjemand.
Ich glaube, die Frau Nahles wäre das sehr geeignet.
Ja, oder so.
Microsoft Deutschland, da gab es ja das große Thema, dass nahezu alle Standorte geschlossen werden. Jetzt gibt's mal. Ich habe übrigens hier ein Teilchen am Start. Wollte ich eigentlich ja, dass wir die vorm Ding, aber wenn ihr, da ist Apfeltasche drin, Kirschtasche und Quarktasche.
Ich würde für die Kirschtasche.
Hol's ja mal raus. Oder reiß es mal auf.
Gehen. Sag mal, Becker Dümig ist doch der die tolle Rap-Werbung macht.
Genau. Den gibt's auch auf YouTube.
Auf YouTube.
Dancing Bakery.
Was ist denn die Kirschtasche?
Die mit den Kirschen.
Das sieht man nicht.
Muss jetzt alle mal durchbeißen.
Von innen rot.
Warte, Hoffmann kann ich dir sagen.
Warte mal, ich mach das mal auf.
Das ist sie.
Welche?
Die da.
Die da?
Ja.
Okay.
Das dürfte Quark sein, der ganz unten. Ja, genau, das ist Quark.
Und ich nehme mal die hier.
Ja, das eine ist Quark. Und eine ist, glaube ich, Zwetschge, oder? Ich weiß nicht mehr. Das ist er auf alle Fälle, ne? Gut, richtig ist schon mal erwischt.
Damian.
Danke. Christian, was möchtest du denn?
Ich nehme, was übrig bleibt. Mir ist das egal. Ich esse alles drei gerne. Das ist völlig egal.
Ruhe ich das mal. Dankeschön.
Okay. Wo haben wir stehen geblieben? Ja, Microsoft und Schließung von Standorten und Konzentration aller Standorte in Richtung München. Umzug von Unterschleißheim nach München selbst. Und jetzt musste Microsoft ein Stück weit wieder zurückrudern, weil etliche Standorte ja doch erhalten bleiben werden, weil man sich mit Betriebsrat
etc. Man hat vergessen, mit dem Betriebsrat zu sprechen.
Doch nicht einig wird. Ne? Und man hatte geglaubt, dass man sich mit den Mitarbeitern einigen wird, die sollen alle mal schön ins Homeoffice. Ne? Und dann ist auch gut. Aber dem ist nicht so. Und hat der Microsoft-Sprecher, der Thomas Mickeleit, hat also gegenüber dem Spiegel geäußert: Wir haben ein flexibles Konzept mit Heimarbeit geprüft. Nach Gesprächen mit Mitarbeitern und Betriebsräten hat sich gezeigt, dass wir das nicht vernünftig hinkriegen.
Das ist eine gute Aussage.
Da hat man mal wieder die Rechnung ohne den Wirt gemacht, sozusagen.
In seltener Offenheit. Der Herr Mickeleit, da schauen wir.
Schönes Zitat.
Und das ist ein super Zitat.
Spricht da auch nicht rum, sondern sagt, ja, das war...
Gar nicht lange rummachen. Geht nicht. Machen wir nicht.
Und dann lassen wir das mal so.
Machen wir weiter wie bisher.
Ich sehe gerade hier die Schattenredaktion in Form von Michael Schickram hat hier noch ein Link gesetzt auf einen Blog zu Microsoft, ist das? Ja, ist bei Microsoft selber. Ach ja, von den 100 von den 100 Kandidaten, die für die Nachfolge von Steve Ballmer ins Auge gefasst wurden, sind jetzt noch 20 übrig geblieben. Mhm. Immer noch viel.
Ja.
Naja. Wir lassen uns überraschen. So, was haben wir noch draufstehen? Toshiba hat OCZ gerettet vor der Insolvenz, ja.
Hier Oracle, was ist denn damit?
Oracle nach schlechten Hardwarezahlen vor grundlegender Reorg.
Ja, die Softwarezahlen waren doch auch nicht gut.
Aber besser als gedacht. Habe ich gelesen zumindest. Weiß ich nicht. Tobit, magst du da noch ein bisschen was?
Ja, habe ich eigentlich ja gerade schon, ne? Habe ich gerade schon gesagt. Erwähnenswert finde ich noch die Geschichte, die Tobit da mit Chains macht, also die Software für für Apps, die auf Facebook aufsetzt. Ein riesen sensationeller Erfolg draußen am Markt.
Da waren die ganzen App-Stores zugespammt mit diesem Zeug, ne?
Genau.
Irre, was da rein.
Wenn du es so formulieren willst, auf jeden Fall.
Das ist die Kritik, die kommt, also die man so hört.
Die haben, ja gut, die ermöglichen es halt Unternehmen oder Facebook-Seitenbetreiber, die mehr als 100 Likes haben. Mhm. Das ist die Eingangsschwelle. Sehr schnell und auch noch kostengünstig mit einer eigenen App. Der Welt zu signalisieren, hallo, ich bin auch da. Und die haben nur wenige Wochen nachdem die das Angebot in den Markt getragen haben, 12.000, 14.000 sind es jetzt vielleicht schon, Apps dann erstellt und in die Shops dann da reingetragen. Und ist ein Riesenerfolg draußen. Hat für Tobit eine große Image-Aufwertung, Bekanntheit nochmal gebracht. Die Wirtschaftswoche, die Printausgabe, hat einen großen zweiseitigen Artikel letzte Woche darüber gebracht.
Ja, Donnerwetter.
Andere haben auch darüber berichtet. Das Ganze ist kostenlos für den User.
Wie ist das Geschäftsmodell, Damian?
Ja, das Geschäftsmodell ist natürlich so, dass sie halt den speziellen Industrieunternehmen eine Kooperation anbieten. Mal ein Beispiel zu nennen, L'Oreal, dieser Hersteller von Haarspray und so weiter und so fort.
Frisur sitzt dann so.
Bitte?
Frisur sitzt.
Frisur sitzt.
Rom.
Genau. Die haben zusammen ein Produkt entwickelt, das ist völlig unspektakulär, sieht aus wie eine CD-Verpackung, die halt den angeschlossenen Friseur betrieben, Uschis Frisiersalon, zuschicken und die ermöglichen es dann der Uschi, ohne dass Uschi da irgendetwas zu tun muss, die eigene App dann fertigzustellen. Und da steht dann halt immer nur dann L'Oreal irgendwie da drauf, so ist L'Oreal gebrandet und so. Und L'Oreal bezahlt Tobit dafür natürlich für diese Dienstleistung einen gewissen Betrag. Mhm. Die Vision, die dahinter steht, geht aber noch deutlich weiter, weil du kannst mit dieser App deinen ganzen Zahlungsverkehr regeln. Die Kunden können darüber bezahlen und du kannst die Rechnung im Restaurant bezahlen und das wird dann halt von deinem Konto abgebucht, auf das du vorher einzahlen musst und dieses Konto wird dann von einer Bank betrieben. Ich sag mal, im Endstadium der Tobit Bank. Es ist tatsächlich so, dass sie sich ernsthaft da
eine Banklizenz
zu bekommen. Banklizenz.
Echt?
Ja. Okay. Also Tobias Groten hatte mir dann hinterher, ich hatte das dann schon geschrieben und er hatte gesagt, ja, das wäre eigentlich noch so ein bisschen geheim. Aber jetzt ist es ja schon nicht mehr geheim und insofern kann ich es ja jetzt auch sagen. Und er hatte mir gesagt, sie machen es auf jeden Fall, die Frage, also mit der Banklizenz und seien dann auch mit der entsprechenden Behörde im Gespräch. Die Frage ist nur, gründen Sie selbst eine oder kaufen Sie eine? Also das ist dann natürlich schon sehr visionär und da geht die Reise hin. Spannende Geschichte, muss ich sagen. Also ich hatte Tobit ja wirklich schon ein bisschen so aus dem Auge verloren und habe mich dann immer gefragt, was ist denn eigentlich da? Ist so, man hört so relativ wenig, mal immer einmal im Jahr so zur CeBIT stellen sie mal irgendwie wieder was
vor. Neue Faxsoftware vor.
Naja, die Zeiten sind
vorbei. Der sind sie groß geworden damals.
Genau.
Ne? Ja.
Aber da ist richtig Bewegung in dem Laden. Das muss ich wirklich sagen. Ich war echt überrascht, als ich das gesehen habe. Firma ist mittlerweile auch wieder gewachsen. Ja, und er hatte halt eben dieses Thema angesprochen, die Softwarehersteller, die müssen sich da wirklich neu orientieren, wegen der Problematik, dass die Kunden nicht mehr bereit sind für Software, zunehmend bereit sind für Software zu zahlen, gerade im Privatkundengeschäft.
Ja, das stimmt schon. Also das ist auch ein Trend, den ich zumindest im Apple App Store beobachte, ist, dass auch die meisten guten Apps kostenlos sind mittlerweile, aber man so ein Freemium-Modell immer dann macht. Also du kannst dann so dieses Inner Purchase, kannst du dann noch ein paar zusätzliche Funktionen freischalten lassen etc. pp., wenn du sie dann gerne nutzen möchtest, und dann zahlst du da halt drüber. Aber prinzipiell der Zugang erstmal 0 Euro.
Ja.
Das ist so,
wo
ich das überhaupt nicht nachvollziehen kann. Also bei einer App zu stehen, die 79 Cent kostet, also hallo?
Ja.
Also was soll das? Ja, also.
Tja.
Aber ist tatsächlich so, ja, stimmt schon. Schon richtig. Ja, Oracle, ich kann da nichts dazu sagen, Damian.
Nee, ich dann jetzt auch nicht mehr, dann lassen wir es.
Ehrlich.
Wir sollten im nächsten Jahr mal Oracle genauer anschauen. Wir haben über Oracle lange nicht gesprochen.
Haben wir lange nicht drüber gesprochen.
Und das halte ich schon für spannend.
Können wir gerne machen. Ich bin Mitte Januar mit dem Oracle-Geschäftsführer Essen. Und da habe ich dann vielleicht auch mal ein paar.
Wer ist denn das jetzt zurzeit?
Immer noch derselbe. Kunz.
Ach, sicher. Ewig schon.
Ja. Und. Ja, da bringe ich vielleicht ein paar Informationen mit und bin da mal auf dem Laufenden. Dell gibt 200.000 Kunden an den Channel, habt ihr sicherlich auch gelesen, oder? Dass die da nochmal einen ganz großen Bereich von Kunden, die sie bisher direkt betreut haben, jetzt rausgeben und die Partner bitten.
Habe ich nicht gesehen, aber macht Sinn.
Das zu machen. Und das alles aufzufangen. Finde ich auch einen guten Schritt. Zeugt auch von einer gewissen Ernsthaftigkeit seitens Dell, dass sie da nicht nur vollmundig sagen, wir wollen mehr indirektes Geschäft machen und da ja eigentlich auch schon ganz gute Erfolge haben. Die haben ja teilweise bis zu 40% des Umsatzes, der in einigen Ländergesellschaften schon indirekt erwirtschaftet wird. Und mittlerweile 143.000 Partner am Start, das ist auch schon mal eine ganz ordentliche Zahl. Dort auch die Distribution weiter, im Distributionsgeschäft weiter versuchen, Fuß zu fassen und das auszubauen. Und jetzt nochmal zu sagen, wir geben hier einen ganz großen Teil unserer Direktkunden ab. Partner sind jetzt soweit, dass sie das Geschäft auffangen können. Unterstreicht, sagen wir mal, in meinen Augen zumindest die Ernsthaftigkeit des Vorhabens.
Ja. Ja gut, es skaliert ja auch. Also wenn du schaust, dass du insgesamt deine Vertriebskosten nach unten bringen willst, dann ist das schon definitiv der richtige Weg.
Ja, sie tun auch alles, was noch dazugehört. Also stellen dann die geeigneten Tools zur Verfügung, machen Trainings, Demo-Geräte etc. pp. Alles, was eben Handel dann auch braucht, um die Produkte auch und Lösungen eben auch verkaufen zu können.
Es muss inzwischen recht gut funktionieren.
Ja, mit denen muss man mal wieder sprechen, mit Dell. Also ich denke, da wäre mal so ein Update ganz interessant, wie das ist in Deutschland, wie das da so läuft. Kann man sicherlich bei Gelegenheit mal machen. Ganz interessant fand ich noch die Ansage von Google, die ja gesagt haben, Google ist ja, wer es vielleicht nicht weiß, der drittgrößte Kunde bei Intel.
Ja, die kaufen Server bei Intel.
Ja, Rechenzentrumsbetrieb.
Seit ewigen Zeiten.
Größter
Direktkunde oder einer der größten Direktkunden von Intel.
Ja, der drittgrößte ist es vom Umsatz her. Und jetzt hat Google gesagt, wir werden, glaube ich, in Zukunft unsere Chips mal selber designen und bauen.
Ja, auf ARM-Basis geht das gut.
Und zwar auf ARM-Basis.
Ja, das völlig geht ja
richtig.
Gut.
Lizenzierung und so weiter und so fort. Ne? Extrem stromsparend. Und ARM hat ja da eine mittlerweile super Technologie am Start. Auch im Serverbereich. Und da hat Intel da noch mal ein bisschen geschluckt.
Ne? Das ist klar.
Und das denke ich mir. Gibt den noch mal ein bisschen zum Nachdenken an. Passt aber insgesamt so ein Stück weit auch in die Strategie von Intel. Mit dem neuen CEO, der ja auch schon gesagt hat, wir werden das Prozessorengeschäft ein gutes Stück weit zurückfahren. wir werden uns öffnen für Lizenzen, wir werden uns öffnen auf Fremdproduktion, also dass man in den eigenen Fabriken auch Chips von der Konkurrenz sozusagen fertigt, was lange Zeit ein Tabu war für die. Und versucht natürlich auch in anderen Geschäftsbereichen tätig zu werden. Da ist der CEO ja ganz, ganz massiv drin und forciert es. Und da sieht man mal wieder, sie tun gut daran, das zu tun, weil wenn einer dieser großen Kunden eben sagt, machen wir jetzt selber, dann wird es aber ruckzuck mal
schwierig. Bei Intel war ja auch tatsächlich jeder andere Geschäftsbereich, den die jemals in Angriff genommen haben, ob das irgendwelche Building Blocks waren oder Networking oder vor ewigen Zeiten mal Motherboards, immer nur ein Vehikel, mehr CPU-Geschäft zu machen. Und es ging immer nur um CPUs. Immer. Egal, was man gemacht hat. Und das ist ja gut, solange CPU schön ist und die anderen weit weg, ist das okay, aber das läuft sich ja irgendwann tot.
Ich glaube auf YouTube auch verfügbar, einen ganz tollen Film über Google und seine Rechenzentren und vor allen Dingen über das Team oder die Abteilung, die sich damit beschäftigt, diese Rechenzentren aufzubauen. Sie versuchen immer das Modernste an Modernen an den Start zu bringen, wenn sie ein neues Rechenzentrum machen. Mit extrem ausgeklügelter Kühlungstechnik sind die da ganz weit vorne. Was schön ist an Google, die machen das alles Open Source, die Informationen sind alle zugänglich, sie machen da kein Geheimnis drum, sie sagen, jeder hat Zugang zu unserem Rechenzentrum, jeder kann anschauen, wie wir es machen, wir ermutigen euch, dort euch mit einzubringen.
Ja.
Die haben ganz spezielle Motherboards sich bauen lassen, die nochmal bestimmte Vorteile haben, also finde ich echt interessant, wie sie das machen. Vielleicht finde ich das Video dann.
Es sind ja aus Google auch schon recht interessante Hardwarefirmen in diesem Serverbereich entstanden. Ja. Zum Beispiel Nutanix, die ursprünglich Google Dateisystem entwickelt haben. Mhm. Die haben sich dann selbstständig gemacht, die so Desktop-Virtualisierungsboxen bauen nach diesem Google-Prinzip. Bei Google ist ja das Prinzip, besser als mehr Server sind viel mehr Server, wo dann immer dazugestellt wird und das geht dann so in vorkonfigurierten Boxen. Das ist interessante Technologie. Wirklich spannend und das ist ein total anderer Angang ans Thema Umgang mit Hardware und Umgang mit Rechnerressourcen. Das ist was total anderes. Und allein, dass das entstanden ist, trägt meines Erachtens schon dazu bei, dass dieses Intel-Microsoft-Monopol auch aufgeweicht wurde. Ja. Also da kommen wirklich spannende Impulse für Infrastruktur wie auch Kleintechnologie hier.
Und jetzt in Zukunft wahrscheinlich auch jede Menge Roboter. Die kaufen wir da im Roboter.
Ach, die haben ja Roboter, haben sie ja auch zugekauft, Robotertechnik. Mhm.
Und haben ja da auch Spezialisten am Start, der ist den ganzen Tag nichts anderes macht, als Roboter weiterzuentwickeln. Muss auch ein toller Job sein. Das ist mal so ein richtiger Forscher. Ne? Mhm. Muss er von Google bezahlen, wahrscheinlich auch nicht schlecht.
Daniel Düsentrieb.
Ja,
genau. Mhm. Sind das nicht so Roboter, die aussehen wie so ein bisschen wie merkwürdige Blechpferde, die durch den
das
Wald
ist jetzt,
wabbeln?
Das ist jetzt die neueste
das ist doch
Firma,
das, was die,
neue Firma
haben.
Die sie gekauft haben. Die heißt Boston
Mechanik?
Nee. Boston Dynamics. Boston Dynamics heißen die, ist eine Firma, die viele Roboter entwickelt hat fürs Militär und Einsatz im schwierigen Gelände etc. pp. Und da gibt es ganz tolle Videos, wo man mal diese Roboter im Einsatz sieht, da wird dir echt Angst und Bang.
Ja,
also so einem Teil willst du einfach nicht begegnen. Das schaut aus wie ein überdimensionaler Hund, mit so dünnen, ganz dünnen Beinen, aber der unheimlich beweglich ist und auf vier Beinen geht und wenn du den so von der Seite schubst oder antrittst, der fällt nicht irgendwie um und liegt dann da wie ein Käfer, ne? Der gleicht, also balanciert es sofort aus.
Dreht sich um und haut dir ein paar auf.
Und dann siehst du doch mal, wie die den mal so laufen lassen. Und dann haben die da noch so einen Roboter, der läuft schneller als ein Gepard. Also schon richtig so. Also es ist irre. Und da denkst du, sowas möchte ich in der freien Wildbahn dann irgendwie...
Nicht so wirklich, weißt du ja nicht, wer dahinter sitzt.
Ja, was da alles so eingebaut ist. Ne?
Das ist alles so ein bisschen, erinnert mich das so an Terminator, an diese ganzen Geschichten oder an den dritten Teil der Krieg der Sterne-Trilogie,
Aber ich habe so den Eindruck, dass halt Google so für sich diese Robotertechnologie
Wahnsinn.
Jetzt als eine Technologie empfindet, die jetzt so langsam an den Start geht. Ne? Also ja. Es ist ja auch so vielseitig nutzbar. Es ist jetzt nicht nur militärischer Bereich, es ist ja auch Krankenpflege, es ist auch Lasten, die getragen werden können, also auch und so weiter. Also gibt es einen Haufen Ansatzmöglichkeiten. Ich glaube, dass das ein Riesengeschäft mal wird, teilweise vielleicht auch schon ist, in einigen Bereichen und Google da halt vorprescht. Ne? Und wenn man ans Thema selbstgesteuerte Autos denken, wo ja Google auch vorne mitmischt, mich wundert es ja immer noch, dass sie Tesla zum Beispiel nicht gekauft haben oder sowas. So Elektrofahrzeuge so mit der ganzen Kombination. Finde ich auch ganz interessant. Würdet ihr euch einen Tesla kaufen?
Ja, sicher. Auf jeden Fall.
Ja.
Wenn ich die Kohle hätte. Und die verkaufen sich auch sehr gut, muss man sagen. Ne? Also in Norwegen oder wo das da ist, da war ja der Tesla in einem Monat das meistverkaufte Auto.
Echt?
Ja, die fördern alles.
Die fördern das.
Die fördern das sensationell. Also. Aber es gibt auch in Deutschland mittlerweile doch immer mehr Leute, die sich einen Tesla holen.
Hast du den Fahrbericht gelesen von den zwei Vivo-Redakteuren, glaube ich, war das?
Manager-Magazin.
Oder war es Manager-Magazin? Von München nach Amsterdam? Oder
ich habe nicht alles gelesen, aber ich habe immer mal wieder reingeguckt. Ja, genau. Die hatten ja das ein oder andere schon ein Problem, ne?
Die hatten mitunter das ein oder andere Problem.
Dass sie keinen Saft mehr hatten oder so, ne?
Ja. Und, aber ansonsten waren sie ziemlich begeistert und angetan davon, ne? Also so das Netz ist ja auch ganz gut ausgebaut. Und du kriegst ja lebenslang gratis Strom. An den Ladestationen von Tesla,
ehrlich? Ja.
Die haben so Ladestationen, wo mit, ich glaube, 180 Ampere oder sowas diese Batterie da voll gepumpt wird. Also lohnenswerter Beitrag, da schreiben die mal ein bisschen was dazu. Und jetzt kommt da dann von BMW wahrscheinlich auch noch der Elektroroller. Ich habe da unlängst mal wieder jemanden getroffen, der da in der Forschung rund um dieses Vehikel auch mit tätig ist. Riesenherausforderung für BMW, das haben sie auch noch nicht alles so hundertprozentig im Griff. Weil Elektromotor ist halt ein bisschen was anderes als ein Verbrennungsmotor. Mhm. Funktioniert irgendwie anders. Brauchst du andere Leistungselektronik, dann extrem viele Aufwand, weil Strom fließt. Mhm. Und das immer ein gewisses Gefahrenpotenzial darstellt. Die Leute da natürlich nicht drankommen dürfen. Ich habe mir dann gedacht, das wird so ein Roller für die Stadt, so zum Rumflitzen. Da sagte der mir, nee, also die fahren dann schon so 160, 170.
Ja, ja.
Boah. Also, das wären schon so richtig ordentliche Kanonen.
Nicht schlecht.
Total futuristisches Design und im nächsten Jahr soll es aller Voraussicht nach jetzt an den Start gehen.
Schon marktreif. Ja. Wow. Ja, die geben ja mächtig Gas.
Ja. Also die wollen da auch ganz vorne mit dabei sein. Was mich wiederum erinnert, kennt ihr noch den C1?
BMW ja, C1? Selbstverständlich.
Wie fandet ihr das Konzept oder das Modell damals?
Gut. Ich fand den klasse. Also, hat sich
leider nicht durchgesetzt.
Ne? Aber ist ja jetzt
ein paar Jahre zu früh. Jetzt ein großer Hit.
Genau.
Und wenn du mal auf Gebrauchtbörsen draufschaust, da zahlst du ja teilweise mehr, als sie damals gekostet haben.
Ne? Tatsächlich?
Ja,
wow.
Ist irre. Und zum Thema C1 habe ich noch einen kleinen Einspieler mitgebracht, bevor wir dann. Wir schließen jetzt die Sendung noch nicht. Wir kommen dann nachher nochmal kurz zurück und. Ich habe jetzt ganz geschickt hingelenkt zum Thema C1, weil da gibt es ein schönes Stück vom Dieter Wischmeier, den kennt ihr ja wahrscheinlich auch. So, der ist aus der Clique Kalkofe, Frühstücksfernsehen damals, als die gemacht haben. Und das hören wir uns mal kurz an zum Thema C1.
Der BMW C1 Roller. Wie muss ein Zweirad aussehen für Leute, die Zweiräder hassen wie die Pest? Diese sinnlos erscheinende Frage stellten sich die Marketingfachleute von BMW und die Antwort ist der C1-Roller. Ein rasender Überrollbügel mit Kullern dran. Das Design ist dem elektrischen Stuhl im Staatsgefängnis von Spartanburg, Alabama nachempfunden. Und wie ein zum Tode Verurteilter hockt der angeschnallte Delinquent in seiner Pissbude und freut sich, dass die Leute mit dem Finger auf ihn zeigen. Er wird so verachtet, wie es ein Harley-Fahrer von sich wünschen würde. Während aber die Klapperkiste aus Milwaukee zu einem innerstädtischen Nahverkehrsmittel degenerierte, sitzen die Outlaws im C1-Roller. Angetrieben vom Scheibenwischermotor des Dreier-BMW hüstelt sich das Dixie-Klo zwischen den Autos durch. Das Teil ist dermaßen lahmarschig, dass man noch nicht mal einen Helm tragen muss. Anders als auf einem Kinderfahrrad etwa. Zurzeit verhandelt BMW mit dem Bundesverkehrsminister über die Zulassung des C1 auf Bürgersteigen und mit der AOK über die Anerkennung als versehrten Fahrzeug. Ganz neu ist, dass man darauf auch keine Hose tragen muss, weil der Schniedel des Besitzers dermaßen klein ist, dass es nicht zu bedecken gibt. Weil die Leute von BMW natürlich längst ahnen, dass ihnen mit dem C1 ein großer Wurf gelungen ist, und zwar in die Rumpelkiste, motzen sie die Restbestände mit immer mehr Luxusblödsinn auf. In der Business Edition gibt's den kullernden Kackstuhl mit Leder überzogen und Internet im Seitenständer. Und neuerdings wird sogar der Scheibenwischermotor der Fünferreihe eingebaut. Bravo, bravo. Da ist den Erfindern der Griffheizung etwas ganz Tolles geglückt. Dabei gäbe es für den C1 ein richtig schönes Anwendungsfeld. Straffällig gewordene Rockerpräsis könnten anstatt in den Bau einzufahren, auch wahlweise 2 Jahre mit dem Treppenlift für draußen durchs Rotlichtviertel cruisen. Ihre kriminelle Karriere wäre damit in jedem Fall zu Ende.
Naja, da ist natürlich sehr viel Wahres dran. Es ist ja tatsächlich so, dass so ein C1-Fahrer, wie übrigens auch alle Motorrollerfahrer, von einem richtigen Motorradfahrer nicht gegrüßt werden.
Im Ernst?
Ja, Motorradfahrer untereinander grüßen sich ja.
Ja.
Normalerweise ist das so. Aber Rollerfahrer und C1-Fahrer schon mal gleich gar nicht, werden nicht gegrüßt. Die werden nicht mal zur Kenntnis genommen.
Ach.
Das sind keine ebenbürtigen Verkehrsteilnehmer. Okay.
Ja, fand ich nochmal ganz, ganz interessante.
Wer mehr dazu wissen will, wende sich vertrauensvoll an Andreas Wenninger von Synax an. Der kennt sich da auch sehr gut aus.
Ah ja, stimmt. Ja.
Er denkt übrigens darüber nach, sich wieder ein Motorrad anzuschaffen. Interessanterweise.
Ja, stimmt. Mhm. Der wollte heute eigentlich live zuhören, hatte mir gestern Abend noch geschrieben.
Ja?
Da hat er gesagt, ja, findet er super, dass wir das mal in der Früh machen würden. Er schaut, dass er das morgen hinkriegt und mal auch mit dabei ist. Ich habe mir mal zurückgeschrieben, ja, muss er halt mal ein bisschen früher aufstehen.
Oh.
Aber da hat der sowieso keine Not.
Das war
Not
ein Satz mit, zu viel.
Da hat der eh keine Not damit, weil er kleine Kinder hat.
Genau.
Und da sowieso, wie viele andere Eltern auch, schon relativ früh auf der Matte ist.
Ja, so ist es wohl.
Ne? Wir kennen das ja. So, ein Blick auf unsere Themenliste zeigt, dass wir schon ziemlich weit unten angelangt sind und ich glaube auch gar keine Riesensachen mehr draufstehen haben, oder?
Ja.
Oder seht ihr noch irgendwie? Also was man gesagt, melden könnte, ist, dass Traditionsanbieter LSI wohl vom Markt verschwindet.
Weil sie gekauft
werden. Weil sie gekauft werden.
Genau. Ja.
Und zwar von einem ehemaligen HP-Subsidiary.
Mhm.
Das finde ich interessant.
Mhm.
Genau. Wollt ihr noch einen Blick auf das nun ablaufende Jahr 2013 werfen?
Oh nee.
Damian, was waren für dich die Unternehmen?
Also ich fand, es war nur ganz kurz, Christian. Ja. Ich fand, es war echt ein sehr, sehr bewegtes Jahr, muss ich sagen. Und wenn du mich fragst, was waren für mich die Unternehmen des Jahres? Das waren also neben unserem Dauerbrenner MSH aus Deutschland, da waren es die internationalen Firmen Microsoft und Nokia. Die Geschichte BlackBerry hat es auch mitbestimmt. Ja. Und die Firma Acer. Das waren so für mich die vier Unternehmen, globalen Firmen, die in diesem Jahr für das meiste Gesprächsstoff so aus meiner Sicht gesorgt haben. Mhm. Das bestimmende Thema für mich oder das gravierende war so ein bisschen übergeordnet, das war die NSA-Affäre. Mhm. Also diese ganze
Datenabhörskandal.
Das waren so die Themen für mich.
Da müssten wir eigentlich auch mal ein Stück weit tiefer eintauchen in das Thema. Das haben wir immer so ein bisschen rumgeschifft oder haben es nie so wirklich ernsthaft mal aufgenommen, das Thema.
Mhm.
Was das auch für enorme Auswirkungen auf die Branche hat. Ich fand ja schon sehr bezeichnend, jetzt habt ihr sicherlich auch gelesen, der große Deal Boeing, der geplatzt ist, wo es um Auftragswert von, glaube 4,5 Milliarden ging, mit Brasilien, wo die Brasilianer gesagt haben, danke, nein.
Echt?
Ja.
Nee, das habe ich nicht mitbekommen.
Doch, die haben gesagt, wegen NSA und Boeing kommt der Deal nicht zustande. Sie setzen auf einen anderen Anbieter. Ging die letzten zwei Tage hier ziemlich durch die Presse.
Ich hatte wohl mitbekommen, dass Cisco explizit die unbefriedigenden Geschäftszahlen mit den Auswirkungen der NSA-Affäre begründet hat.
Mhm. Ah, der kommt ja immer mehr hoch. Also Snowden hat ja auch gesagt und aus seinem Dunstfeld, dass dass erst 1% der Dokumente ja veröffentlicht wurden. 1%.
Und er, ja. Und der Chefredakteur vom Guardian, die das ja sehr stark covern, das ganze Thema ja gesagt hat, da werden noch Dinge zutage kommen, mit denen noch keiner rechnet. Und ja. Da wird einem schon irgendwie teilweise auch Angst und Bang, was dann da so alles noch hochkommen würde. Und was ich halt schon mal echt wieder, was auch so ein Thema ist, dass die NSA ja offensichtlich sehr stark versucht hat, durch Druck auf die Softwarehersteller, die zu zwingen, Hintertüren ganz bewusst einzubauen, Backdoors, Sicherheitslücken ganz gezielt mit einzubauen in die Software, damit Geheimdienste die Möglichkeit haben, sich dort einzuschleusen. Gestern habe ich gelesen, dass es die Möglichkeit gibt, Webcams vom Notebook anzusteuern. Also da Bilder, die könnten mich jetzt hier sehen, ich würde es nicht mitbekommen. Man kann das so weit hacken, dass also die Lampe, die ja da aus Sicherheitsgründen auch dran ist, die dir erklärt, die ist jetzt gerade an, dass man das umgehen kann, etc. pp., da wird es einem schon teilweise ein bisschen anders, ne?
Ja, absolut. Ich meine, wenn du WhatsApp-Anwender bist, dann musstest du ja sowieso dein Häkchen darunter machen, dass du das alles, dass du dem allen zustimmst. Und naja, das ist schon.
Was klingelt hier?
Das ist, glaube ich,
keine Ahnung.
Ich glaube, das ist mein Telefon irgendwie.
Ach, dein Telefon.
Also. Irgendwie jemand anders.
Ja. Ja, also ich denke, dass auch teilweise die Auswirkungen auf Cloud-Geschäfte etc. pp. Noch gar nicht voll absehbar sind. Aber zumindest wird dieses ganze Thema, was ja vor 2-3 Jahren als das ganz große Zukunftsthema in der IT-Industrie auch ein Stück weit gesehen wurde und viele Unternehmen sich ja sehr stark in diese Richtung auch positioniert haben, wird halt extrem ausgebremst.
Ja.
Also ich meine, welches Unternehmen kann denn heute guten Gewissens sagen, ich gehe in die Cloud?
Ja, sicher.
Also es ist doch, kannst du ja heute nicht, kannst du ja einfach nicht machen. Ne?
Ja, aber es hilft dir ja auch nichts, nicht in die Cloud zu gehen.
Nee, aber
sonst müsstest du ja sagen, ich klemme mich komplett vom Online-Geschehen ab.
Klar, keine Frage, aber es geht
sobald
halt,
was online geht
halt nicht in der Geschwindigkeit, als man es sich vorgestellt hat. Ja.
Nein.
Also ich glaube, dass Microsoft sich da von seinem Cloud-Business weit mal aus mehr vorgestellt hat. Insgesamt.
Ja, gut, ja, Microsoft hat es ja sowieso ein bisschen dilettantisch angegangen. Deswegen sind die ja nicht weiter. Und das kommt halt dann noch dazu. Mhm. Es ging ja eh nicht sonderlich schnell. Mhm.
Ja, also ich bin da wirklich, wirklich ganz gespannt und wahrscheinlich wird das uns auch im nächsten Jahr noch ein Stück weit bewegen.
Ja.
Ich sehe da immer so eine gewisse Gefahr, dass sich so ein Thema dann auch totläuft. Also, dass die Leute dann irgendwann so weit abgestumpft sind und sagen, mich wundert da sowieso überhaupt nichts mehr, ist mir eh alles egal.
Ja.
Das finde ich auch auf der anderen Seite wieder sehr erschreckend, weil hier massiv Bürgerrechte, Privatsphäre etc. pp. Beschnitten wird.
Ja.
Dinge, für die unsere Altvorderen noch auf die Straße gegangen sind, um das einzufordern. Ich denke mal nur an das Thema Volkszählung etc. pp., was da für eine Bewegung hier in Deutschland war.
Mhm.
Als plötzlich Leute rumgehen sollten, um an der Haustür zu klingeln und ein paar Notizen zu machen.
Mhm.
Heute haben wir ganz, ganz andere Dimensionen und es ist hier, es ist absolut ruhig. Ja. Du hörst nichts von der Regierung. Obama knickt in meinen Augen völlig ein. Ja. Also ich finde das eine sehr bedenkliche Entwicklung, die da gerade stattfindet. Und ich bin mal sehr gespannt, wie hoch der Leidensdruck da bei dem einen oder anderen auch noch ist. Tja, so ist es. Ja, Picks, habt ihr was mitgebracht, Kinders?
Also ich nicht.
Nee, ich eigentlich auch nicht.
Auch nicht, gut.
Aber du?
Na, ich habe nur was reingeschrieben, was man zu Weihnachten gut machen kann, wenn man nicht vor die Tür will und sagt, da kann man es jetzt mal wieder schön nutzen, um 3 Tage lang hintereinander oder vielleicht sogar am Stück Fernsehen zu schauen oder Film zu schauen. Da ich habe 2 Empfehlungen dabei, weil ich es jetzt letztens selber wieder mal geschaut habe. Das eine ist die Batman-Trilogie von Christopher Nolan. Ich finde die einfach sensationell und was ja schon erstaunlich ist, obwohl es ein Batman-Film ist und jeder das so mit, ich weiß nicht was, verbindet, der auf der Internet Movie Database, also dieser großen Film, auf diesem großen Filmportal, ja Bewertungen hat von 9,0. Also das ist
echt
ein sensationell hoher Wert. Und ich muss auch sagen, ich habe mir jetzt wieder angeschaut, die sind einfach richtig, richtig gut, die Filme. Weil auch Batman mal nicht nur als Superheld dargestellt wird, sondern als eine gebrochene Person,
ja.
der am Anfang da seine Eltern verliert und dann da in Tibet auch unterwegs ist und da nach der Wahrheit sucht. Und super tolle Schauspieler am Start sind auch bei dem Film. Ist ja auch exzellent besetzt von den Schauspielern her. Und kann man sich also gut anschauen, auch kameratechnisch gut gemacht. Und die zweite, also diese Trilogie kann ich auf alle Fälle empfehlen. Batman Begins, dann kommt Dark Knight und Dark Knight Rises. Und die zweite Trilogie, es ist keine echte Trilogie, aber irgendwie auch zusammenpassend, ist die von Guy Ritchie. Da war die erste Schweine und Diamanten. Snatch hieß der im Original.
Der ist gut.
Der ist wirklich,
den hattest du mir mal geliehen.
Ist der wirklich gut?
Oh,
ich hatte davon gehört.
Der ist so super.
Sensationell.
Der ist richtig klasse.
Ist wirklich richtig gut. Also wenn du den mal in die Finger kriegst, okay, oder ich bringe den mal mit. Und dann gibt's, dann kam der zweite Teil raus, der eigentlich vor dem Snatch spielt. Der heißt Bube, Dame, König, Gras.
Ja.
Ein total, vom Titel her denkt man, keine Ahnung, irgendwie unbedeutender Film.
So Programmkinofilm.
Programmkino, genau. Irgendwie so. Von irgendeinem deutschen Regisseur. Ist auch von Guy Ritchie. Auch extrem gut. Und noch nicht ganz zu Ende geschaut, aber gestern angefangen habe ich dann noch einen weiteren Film von ihm, der heißt Rock'n'Roller. Da spielen zum Teil auch wieder dieselben Schauspieler mit. Und da spielt das Ganze im Londoner Immobilienmilieu. Und sensationell.
Mhm.
Sensationell. Also wenn dir Snatch gefallen hat, solltest du dir der Rock'n'Roller auch unbedingt anschauen.
Ja, sehr gerne. Also, danke für den Tipp. Also hört sich gut an.
Wieder sensationelle Charaktere am Start. Super Dialoge. Kann man also sich gut amüsieren.
Klasse.
Ja, dann war es das für dieses Jahr.
Was? Schon?
Ja.
Donnerwetter.
Ist schon wieder ein Jahr vorbei.
Ist denn schon Weihnachten?
Ja, es ist schon Weihnachten.
Sauber.
Dann wünschen wir unseren Hörern ein friedliches Fest.
Und ein fröhliches.
Ja. Und ein fröhliches.
Und einen schönen, guten Rutsch,
schönen Jahreswechsel. Wir hören uns dann 2014 wieder und schauen, dass wir im Januar dann zu einem Termin finden.
Mhm.
Und vielen Dank, dass ihr uns in diesem Jahr auch wieder gehört habt. Vielen Dank für eure ganzen Zusendungen. Vielen Dank auch immer wieder mal für den einen oder anderen positiven Kommentar, der uns dann ereilt,
ja,
und die uns Mut machen, weiterzumachen. Wir machen es auch gerne. Es macht auch uns natürlich Spaß. Und ja, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Jahr und macht es gut.
Ciao. Servus. Alles Gute.
Ciao.